Berlin.
Hauptstadt-Podcast Classics. Ich habe mir gedacht, warum sollen die Leute nicht wieder gehört werden, die ich schon interviewt habe? Denn bei über 100 geführten Interviews, da muss man ganz schön weit runterscrollen in seiner Podcast-App des Vertrauens, um alle Podcasts irgendwie mal anzuhören. Deshalb habe ich mir gedacht, in nächster Zeit werde ich quasi alte Folgen wieder neu verwerten und euch zur Verfügung stellen. Und hiermit sind die Hauptstadt-Podcast Classics geboren. Viel Spaß dabei. Weißt du eigentlich, von wem die Folge präsentiert wird?
Klar, von der Next Gen Media. Weißt du eigentlich, was die machen?
Na Logo, das ist die Online-Marketing-Agentur aus Berlin für Webdesign, SEO, SEA, Social Media und Podcasting.
Das ist halt dieses Denken, dieses Image. Weißt du, wenn du aus Neukölln kommst, dann bist du dann jemand. Natürlich habe ich eine gewisse Aussprache gehabt. Bedeutet aber nicht, dass ich hier täglich Leute abgezogen habe oder so. Mhm. Ja, wie gesagt, Tanz war meine Welt. Mhm. Und ich hatte mit Kriminalität, natürlich habe ich sie mitbekommen und erfahren auch natürlich. Aber ich aktiv hatte ich nicht so sehr damit zu tun. Jeder hat schon mal geklaut oder so. Mhm. Jeder hat schon mal Scheiße gebaut und ist dann abgehauen. Ja, also ich meine, die schlimmsten Sachen, die ich gemacht habe, waren wahrscheinlich wirklich so. Ich bin so oft mit meinen Kumpels, wenn wir noch jung waren, ins Blub eingebrochen. Ja, während das geöffnet hatte. Das Blub war so ein Luxus-Wellness-Schwimmbad, wo es halt für uns einfach undenkbar war, da mal eine Eintrittskarte zu kaufen, weil es einfach so teuer war für unsere Eltern. Wir haben da immer Löcher gegraben und sind dann unten durch den Zaun so durch und sind schwimmen gegangen und raus mitten im Winter. Und mal, wir wurden auch schon erwischt und so. Da war ich so 9 oder 10.
Ja.
Ja, sowas habe ich mal gemacht.
Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und wer hätte es gedacht, auch echte Berliner Schnauzen.
Ich glaub, ich werd bekloppt. Dit muss ich mir jetzt mal geben.
Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt Podcast mit
Erik.
Ja, und auch dem Wolfgang.
Hallo.
Erik, weißt du eigentlich, wen wir diese Woche zu Gast bei uns haben?
Natürlich weiß ich das.
Der heißt Hasan Akkush.
Richtig, gut
Erik,
aufgepasst.
Erik, du bist wirklich der Meister im Namen merken.
Das ist richtig.
Das muss man wieder so sagen. Ja. Und du kannst mir auch sicherlich erzählen, wofür so der Hasan bekannt ist. Oder soll ich dir vielleicht sagen, dass er ein Schauspieler ist, dass er vor allen Dingen für die Serie für mich einen großen Stellenwert hat, weil er bei 4 Blocks mitgespielt hat, in allen Staffeln bis jetzt. Er ist ja so Hip-Hop-Tänzer gewesen oder wahrscheinlich immer noch.
Richtig. Das Coole an ihm halt, du kamst mit der Idee, weil du 4 Blocks gesehen hast, dass wir ihn doch in den Podcast nehmen sollten. Dann macht man natürlich seine Hausaufgaben, schaut sich an, was er so gemacht hat. Und seine Lebensgeschichte ist einfach mega beeindruckend. Hierher gekommen, zwischendurch wieder abgeschoben, eigentlich kein Klischee erfüllt, weil er getanzt hat, was zu seiner Kultur nicht passte. Also es war schon eine beeindruckende Folge.
Aber hast du eigentlich auch schon mal überlegt, so zu tanzen wie Hasan?
Nee, ich bin professioneller Balletttänzer.
Kann ich mir echt gerade vorstellen. Du so reingepresst in so ein Ballett-Tütü.
Ja.
Und dann neben Hasan so absteppen. Das wäre schon geil.
Ja, aber nur klassisch. Also wirklich so.
Aber nochmal zurück zu Hasan. Ich meine, das ist schon krass. Also, wenn, wie du meintest, ja, seine Geschichte.
Ja.
Und dann sich aber irgendwie in Anführungsstrichen aufzurappeln. Dann nach München, Schauspielschule.
Ja.
Dann in vielen auch kleineren Rollen, wo er oftmals
die Klischees bedient hat, ja.
Genau, aber dann einfach so, ja, so richtig bissig zu sein und dann, ja, sich zu etablieren.
Ja.
Und aber auch jetzt irgendwie dabei ist, auch immer Ideen zu schüren für neue Formate, neue Projekte.
Ja.
Also war auf jeden Fall ein Typ, wo ich denke, der Tag, der hat nicht nur 24 Stunden bei ihm, der hat, glaube ich, 48 Stunden. Und was noch ganz wichtig ist, Hasan hat uns dann eingeladen nochmal zu einer Shisha.
Stimmt.
Also wenn das alles mal wieder so richtig schön wird hier in Deutschland, dann lass uns mal mit Hasan mal richtig schön einen blubbern.
Ja.
An der Shisha saugen.
Können wir gerne machen. Mich würde, also die Folge ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir die aufgezeichnet haben.
Ja.
Ich würde auch nochmal interessieren, was jetzt so neu dazugekommen ist bei ihm.
Mhm. Du kannst doch einfach mal eine nette SMS schicken.
Oder ein Instagram Live machen.
Oder in Instagram Live. Da können wir mal Hasan anfragen,
ja,
ob er darauf Bock hat.
Genau.
Aber auf jeden Fall habe ich richtig Bock auf die Folge, dass sie jetzt endlich draußen ist. Und in diesem Sinne, viel Spaß bei der Folge.
Jo, bis dahin.
Ciao.
Tschüss.
Ja, Hasan, was gefällt dir an Berlin und was gefällt dir so gar nicht? Wo kriegst du richtig schlechte Laune?
Also an Berlin gefällt mir auf jeden Fall, dass man hier gut essen gehen kann. Das kann, also ich war schon in verschiedenen Städten und es ist sehr schwierig, gutes Essen zu finden. Also vielleicht bin ich hier auch verwöhnt, weil es so eine kulinarische Küche gibt. Was mir nicht so gefällt, ist jetzt momentan natürlich wie in wahrscheinlich jeder Stadt, das sind die Baustellen, das sind die Staus. Deswegen bin ich heute auch zu spät gekommen.
Ja.
Und ja.
Aber ich sag mal, hättest du so einen kleinen Smart, das sagt ja auch ein Parkplatzpirat, nennt man die Dinger, da wärst du doch schnell mit durchgekommen.
Also wir haben auch einen Smart, also
okay.
Ja, aber auch wenn ich, den kann ich jetzt überall parken, ja, aber im Stau hilft er mir nicht so richtig. Wenn es eine Spur ist, ist es eine Spur.
Also, ich habe letztes Mal Harry Potter geguckt,
ja,
und da fährt Harry mit so einem Bus mit und der sich dann quasi
zusammenschieben kann. Ja. Harry Potter ist legendär. Also ja, hoffentlich kommt noch was von denen.
Ja, aber kommt da noch was?
Weiß ich nicht. Sie hat gesagt, sie könnte auf jeden Fall noch schreiben.
Ja. Harry Potter im Alter ist einem später.
Vielleicht die neue Generation, Next Generation.
Sehr guter Bezug. Du hast gesagt, Essen magst du ganz gerne.
Ja.
Bist ja irgendwie in Neukölln, glaube ich, aufgewachsen. Kannst du vielleicht für unsere Community so ein paar Geheimtipps, was so Restaurants, Shisha-Bars, keine Ahnung was angeht, und raushauen?
Ja, klar. Also auf jeden Fall, also ich bin großer, ich esse sehr gerne asiatisch, mhm, ja, und deswegen gehe ich, gibt es an der Bodingstraße ein relativ neues Restaurant, das heißt My Kitchen,
mhm,
und die Jungs sind echt gut, muss man ehrlich sagen. Also wenn man da in Neukölln einen Asiaten sucht, dann würde ich dahin gehen, My Kitchen.
Okay.
Ansonsten gab es mal leider jetzt nicht mehr, aber ich wollte gerade sagen, wo man Falafel gut essen gehen kann. Ja, gab es mal auf der Sonnenallee Al-Andalus, aber das ist leider abgebrannt in der Corona-Zeit, so wie viele Läden, genauso wie Köftici.
Also abgebrannt im Sinne so angezündet?
Ja, ist abgefackelt, keine Ahnung, da sind auch Menschen dabei verletzt worden. Also ich sag, also bei dem war es auf jeden Fall kein Versicherungsbetrug.
Ja.
Bei vielen anderen während der Corona-Zeit, während dem Lockdown und so.
Ah, okay, gab's,
das ist in Berlin gedauert, ja, echt wirklich so.
Da gab es Gerüchte, aber wir wissen, also.
Ich kenne die jetzt auch nicht alle persönlich, aber es gab schon einige Läden, wo es sehr, sehr auffällig war. So plötzlich, also jeden Tag hat dann irgendwie so ein Restaurant oder so ein Laden in Neukölln gebrannt oder in Kreuzberg, wie gesagt.
Ja.
Köftigi ist auch abgebrannt. Die haben aber wieder neu eröffnet.
Mhm.
Und die kann ich auch empfehlen. Ansonsten in Neukölln, ja, was kann man da? Merjan kann ich empfehlen. Aber das ist auch Kreuzberg, Kreuzköln, Merjan. Mhm. Ja, das
was ist am, egal. Am
Girlie so ungefähr.
Was macht der?
Das ist ein Laden, da gibt's Hausmannskost, türkische, so 5 verschiedene Menüs.
Mhm. Ja,
und da kann man dann von Bohneneintopf bis halt zu gegrillten Auberginen oder so, gibt's da ganz viel Auswahl. Und das finde ich ganz cool. Ich bin auch so ein Fan von so, sag ich mal, so Hausmannskost.
Ja, total.
Eintöpfen, einfachem Essen. Und ansonsten guten Döner finde ich, was ich gut finde, ist zum Beispiel Imren. Auch Kreuzköln, Bobstraße.
Das ist ein Dönerladen.
Ja, aber die haben nicht so den normalen Döner, sondern es geht eher schon so in die Shawarma-Richtung.
Okay.
Ja, ansonsten, ja, es gibt schon einiges. Also man kann da echt noch viele andere Läden empfehlen.
Und bist du Shisha-Freund?
Ich bin, auf jeden Fall. Ich habe auch selber eine Shisha zu Hause, natürlich. Ich gehe immer, also was ich empfehlen kann, auf jeden Fall, es gibt 2 Läden, wo ich öfter bin. Erstmal vor allem Fairuz, das ist Reuterstraße, Ecke Sonnenallee, gegenüber von Rıza. Rıza ist so ein KFC für Araber oder so ein arabisches KFC. Das ist ganz cool eigentlich. In der Nähe ist ja auch City Chicken, die sind auch nicht schlecht. Aber auf jeden Fall in dem Fairuz, da kann man sehr, sehr cool sitzen. Also es ist sehr, sehr einfach eingerichtet, wirklich. Ja. Kann man sitzen, Fußball gucken, es wird abends immer lauter, mittags eher ruhig. ruhiger, nicht so viel los. Mhm. Und dann läuft die ganze Zeit so Musik. Und dann sind da so 4 Flatscreens mit so einem fahrenden Zug durch eine Schneelandschaft, was so wie, weiß ich nicht, so therapeutisch irgendwie fällt auf einen, während man so ganz tief ein- und ausatmet, okay, und dabei Shisha raucht.
Aber man sieht keine anderen Bilder im Verlauf des Abends.
Doch, man sieht schon. Also ab und zu gibt es natürlich auch Fußball oder so. Oder es laufen einfach so, du siehst dann einfach, da ist einfach die YouTube-Seite offen.
Ja.
Und dann siehst du halt, was da gerade für ein Lied läuft oder so. Aber die haben auch ganz oft einfach so, so einen Kamin oder so ein Zug, der durch eine Schneelandschaft läuft, wie gesagt, fährt. Und das ist ganz entspannt. Ich kenne auch die Jungs. Ich bin schon sehr lange mit dem befreundet. Das ist sehr cool. Ansonsten kann ich noch empfehlen Dreams für alle, die gerne mal essen und Shisha wollen. Ein bisschen so, sag ich mal, ich will nicht sagen Schickimicki, aber ein bisschen so kitschiger eingerichtet. Ist da vielleicht was. Und in diesen Cafés treiben sich auch viele bekannte Leute eigentlich rum.
Okay, aber ist das so, ne, vielleicht ist das, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich da hingehe, so wie so eine Kartoffel, ne, die deutsche Kartoffel, wird immer ein bisschen komisch angeguckt, wenn er in so eine Shisha-Bar geht.
Eigentlich nicht, also das ist Shisha-Bar ist doch der Hotspot für Multikulti, ja. Also da gehst du hin, da findest du alles, da findest du so irgendwie irgendwelche Hipster, irgendwelche Leute, die nur Spanisch sprechen, Studenten, bis zu alten Frauen mit Kopftüchern, die da Shisha rauchen.
Ja, vielleicht du alles. Vielleicht, weil ich mein T-Shirt anhabe, I hate Shisha.
Spaß. Da gibt's halt Leute, die haben T-Shirts an, die verstehen nicht mal, was da draufsteht. Ja. Das gibt's auch.
Aber hat nicht auch Massiv hier eine eigene Shisha-Kette?
Massiver, glaube ich, im Wedding.
Ja. Okay.
Ja. Bist du noch in Neukölln jetzt ansässig oder?
Ja. Ich bin, ich habe 6 Jahre in München gewohnt und bin dann wieder zurückgezogen direkt nach Neukölln in den Körner Kiez. Aber jetzt wohne ich in Britz, wo ich auch teilweise aufgewachsen bin.
Okay.
Und das ist eher so eine ruhigere Gegend, sag ich mal, wenn ich gerade die Autobahn, die Einfahrt und Ausfahrt zumacht.
Ja.
Genau, das ist auch relativ grün, Britzer Garten, Buko in der Nähe, Blaschko Park ist bei uns direkt um die Ecke und so.
Also ist das so aktive Entscheidung, weil du ja mittlerweile auch Familienvater bist? Du sagst, ein bisschen ruhiger, ein bisschen grüner?
Ja, aber auch, weil die Gegend mir gefällt.
Mhm.
Ja, also es...
Britzer Garten ist schon geil.
Ja, ich bin dann, also das ist nicht so weit weg. Ich bin relativ schnell in Kreuzberg, 10, 15 Minuten mit dem Auto und es gefällt mir einfach da. Ist ganz gut.
Ja, glaube ich. Ja, wie bist du zum Schauspiel gekommen? Was ist so deine Story? So wie Berlin, bist du Ur-Berliner? Oder für alle Leute, die vielleicht noch nichts von dir gehört haben, was natürlich nicht sein sollte. Nee. Nein, aber erzähl mal, wie ist so deine...
Also ich bin im Libanon geboren. Meine Eltern sind dann mit meiner älteren Schwester, es gibt noch eine Schwester, die ist auch im Libanon geboren, und mir, 1990, nach der Mauer, relativ zeitnah, also 89 und dann 90 sind wir dann direkt hierher gekommen. Und wir haben dann hier lange gelebt und dann gibt es eine interessante Geschichte über meine Familie. Wir waren immer nur geduldet und dann wurden wir 2003 abgeschoben und sind dann nochmal hierher geflüchtet, mit meiner Mutter. Also mein Vater wurde nicht abgeschoben damals, nur meine Mutter und meine Eltern lebten damals getrennt lebend. Und wir sind dann wieder zurückgekommen und darüber, über diesen Kampf in Deutschland bleiben zu dürfen, und zwar mit der Kunst, mit der wir Geld verdient haben, alle meine Geschwister und ich, wir sind alle so, sag ich mal, tänzerisch begabt oder künstlerisch begabt, irgendwie, wir haben alle was in diese Richtung gemacht. Ich habe viele Shows gemacht, also Auftritte mit meiner eigenen Breakdance- und Hip-Hop-Gruppe, mein kleiner Bruder auch, meine Schwester hat gesungen und auch getanzt und so, und wir haben alle ein bisschen Geld verdient, auch im Theaterbereich, also Tanztheater, und darüber wurde ein Film gemacht, Neukölln Unlimited, der hatte Premiere auf der Berlinale 2010, der hat auch auf der Berlinale den Gläsernen Bären gewonnen, und ich war weiter, auch während ich mein Abitur gemacht habe und auch danach später noch irgendwie im Breakdance und im Tanzbereich tätig.
Kurze Zwischenfrage, der gläserne Bär, wofür steht da? Ist das?
Es gibt den goldenen, silbernen Bären, das sind die Kategorien für sozusagen die Spielfilme, Und da gibt es verschiedene Kategorien, also wo man so einen gläsernen oder so einen silbernen oder goldenen Bär gewinnen kann und so. Und gläserner Bär ist einfach Next Generation. Mhm. Das bedeutet Generation 14 plus, heißt die Sektion, wo man seine Filme einreichen kann und dann kann es, das könnten dann, können dann Dokumentationen sein oder auch Kinderfilme oder so, also ab 14. Und dafür gibt es den gläsernen Bären.
Und wie sind die auf genau auf deine Familie gekommen?
Also die Produktionsfirma Indie-Film ist, da gab es einen Regisseur, der war auf Recherche und ist dann auf uns gestoßen im Rüttli-Kiez. Da habe ich gearbeitet im Jugendzentrum Manege gegenüber der Rüttli-Schule.
Und ist ja diese Problemschule oder so, ne?
Ja, genau, war ja die damals zu der Zeit, wo ich auch da gearbeitet habe, auf jeden Fall diese Problemschule, wo dann die Mülltonnen aus dem Fenster geflogen sind und so.
Wenn ich meinen Eltern erzähle, mein Vater zum Beispiel, ja, in Berlin, der hat von Berlin vor seinem Bild aus seiner Kleinstadt nur Neukölln, nur gefährlich, alles Rüttli-Schule. Ja, das ist so, wie das Bild von Berlin Image, so nach außen gemacht wird, ja.
Ja, es gibt natürlich viele Problembezirke. Ich sag mal so, immer noch besser als in Frankreich in den Banlieues. Mhm. Aber es, also ich meine, das sind trotzdem auch Probleme. Und vor allem Probleme für die Menschen, die da leben und nicht nur für die, für unsere, für die Ämter oder so, für die Bürokratie oder was auch immer, für diese Gesellschaft. Also, genau, und ich habe da gearbeitet in der Rüttli-Schule und mein kleiner Bruder war auch da. Ich habe da Breakdance mit meinem Verein damals auch, Street Dance Connection, den ich damals gegründet habe, mit meinem Trainer und Freunden von mir, die auch getanzt haben. Wir haben einen Verein gegründet und der hat auch deutsch-französische Jugendaustauschprogramme organisiert, mit dem deutsch-französischen Jugendwerk in Berlin auch. Und da haben wir Battles organisiert, also Tanzveranstaltungen, die relativ erfolgreich waren, auch mit internationalen Gästen und so, auch in der Rüttli-Schule gerade dort, weil wir dort gezeigt haben, dass man nicht nur, also sozusagen physisch im Sinne von Gewalt gegeneinander kämpfen muss, sondern auch die Möglichkeit hat, international gegeneinander anzutreten, im Tanzbereich zum Beispiel, ja.
Und an dem Punkt, Wolfgang würde ja auch erzählen, hat früher mal getanzt, aber du warst ja wirklich erfolgreich, also ihr wart ja europaweit,
so ein kleiner Insider hier.
Europaweit unterwegs, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Und habt auch wirklich große Turniere, Europameisterschaft und Co. Bestritten, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich wart ihr da?
Also wir sind schon, also national waren wir die erfolgreichste Hip-Hop-Gruppe, auf jeden Fall. Wir haben jedes Battle, überall, egal ob wir in Chemnitz, München, Frankfurt, egal wo wir waren, wir haben jedes Battle gewonnen.
Ja.
So, und für uns war halt immer wichtig, auch Shows zu bauen, richtige, schöne Hip-Hop-Shows, die so 5 bis 10 Minuten gehen. Also Tanzshows, nicht Hip-Hop-Shows, Tanzshows, aber ich sag Hip-Hop, weil es sind verschiedene, wir hatten verschiedene Tanzdisziplinen aus dem Hip-Hop-Urban-Bereich und die immer mit Comedy zu verbinden. Und die gibt es auch immer noch online, auch auf YouTube zu sehen. Also Fanatics hieß unsere Gruppe. Und wir haben auch oft an den Berliner Meisterschaften teilgenommen und waren halt dann europaweit unterwegs. Aber auch im Breakdance-Bereich waren wir zum Beispiel deutsche Vizemeister beim Battle of the Year und so. Und irgendwann kam dann der Punkt, dass wir kommerzieller wurden, dass wir auch ein bisschen Geld verdient haben damit, dass wir, das war auch der Punkt, nachdem der Film die Premiere hatte auf der Berlinale, habe ich mich, und nachdem ich mein Abi gemacht habe, das war zeitgleich, 2009 Abi, 2010 kam der Film Neukölln Unlimited über meine Familie raus und von da an habe ich noch weitergemacht als Tänzer und war auch im Zirkus unterwegs und im Varieté und so und bin dann irgendwann wieder zurück nach Hause gekommen und während der Zeit der Berlinale hatte ich irgendwann mal zu meiner Mutter auch gesagt, mich würde Schauspiel vielleicht interessieren. Hatte davor aber nie was damit zu tun gehabt und so.
Kurze Zwischenfrage, der Film Berlin Unlimited.
Neukölln Unlimited.
War da eine schauspielerische Leistung von deiner Seite aus nötig oder war das einfach eine Doku?
Es war eine reine Doku.
Doku, okay.
Das war eine reine Doku. Es war wirklich meine Familie wurde wirklich begleitet.
Ja. Hast du dich danach trotzdem wie ein Schauspieler gefühlt dann?
Überhaupt nicht, ne? Aber das war so, sag ich mal, einer der ersten Sachen, wo ich auf die Idee gekommen bin, auch durch einen der Regisseure, das waren dann zwei Regisseure, Dietmar Ratsch, hatte mich öfter natürlich, er war auch der Kameramann von der Doku, hat mich in der Kamera gesehen und hat gesagt, Hassan, du solltest Schauspieler werden. Ja. Und dann habe ich das meiner Mutter mal irgendwann mal erwähnt. Und dann, nachdem ich also auch viel auf Tournee war mit meiner Gruppe in verschiedenen Ländern und auch mit dem Film Neukölln Unlimited, war ich ja auch in verschiedenen Ländern, Australien, Libanon, Dublin, also in Irland und so, bin ich zurückgekommen nach Hause 2011 im März und habe dann zu meiner Mutter gesagt, so, oder beziehungsweise sie hat zu mir gesagt, was willst du jetzt machen? Und ich so, keine Ahnung, ich will auf jeden Fall nicht vom Tanzen leben. Mhm. Und das hat sie geschockt. Sie hat immer gedacht, ich möchte Tänzer werden, aber das wollte ich eigentlich nie, also nie davon leben. Und dann hat sie gesagt, studier doch Schauspiel. Mhm. Dann habe ich sie angeschaut und gesagt, kann man das studieren? Und genau, und dann habe ich das gegoogelt und habe herausgefunden, es gibt Studiengänge. Mhm. Und dann habe ich angefangen, habe ich mich ein bisschen umgehört, dann habe ich eine Agentur gefunden, dann habe ich das erste Mal Theater gespielt und dann habe ich so eine Übung bekommen, dann habe ich das erste Mal gedreht mit Josef Bierbichler, zusammen damals im Verbrechen und dann war ich direkt auf der Schauspielschule genommen und ich kam ja schon aus dem Zirkus, also wir waren mit einem Zirkus gerade in München, bin zurückgekommen nach Berlin, habe dort aufgehört und musste dann wieder für das Schauspielstudium nach München ziehen, mhm, ein Jahr später. Und dann bin ich wieder zurückgezogen.
Also wenn ich mir vorstelle, du bist in Neukölln aufgewachsen, jetzt von meinem inneren Auge so als ein bisschen ghetto-mäßig, also ja, wenn ich jetzt Rüttli-Schule, nee, und Freundeskreis, haben die das belächelt oder so? Also jetzt nicht ghetto-mäßig falsch verstehen, sondern einfach nur, dass sie, ja, so harte Jungs sind da unterwegs und dass die es irgendwie belächelt haben, oder fanden die es geil, was, dass du Schauspieler werden willst?
Erstmal, also von meinen Freunden, du musst ja sozusagen berücksichtigen, ich war ein muslimischer junger Mann, mhm, in einer Neuköllner gemischten arabisch-deutschen Community, der getanzt hat sein Leben lang. Mhm. Weißt du, also ein arabischer Junge, der tanzt. Das ist erstmal nicht so, sag ich mal, für unser Klischee-Image-Bild von Neukölln und so ist das ja nicht etwas, was so Gang gebe, so. Das ist so nicht gängig. Denk mal so, hä? So ein Junge von der Straße, der tanzt, der was mit Musik macht und so, das ist erstmal nicht so, irgendwie, das passt irgendwie nicht zusammen von Neukölln, ja, dieses Bild. Und, aber dadurch war ja auch mein Freundeskreis ganz anders. Mhm. Ja, ich hatte Freunde, die haben alle getanzt. Die haben alle was mit Kunst gemacht. Ich habe Theater gespielt, also Tanztheater gespielt. Und hab mich immer in diesem Raum bewegt, hatte immer Leute um mich herum, die in diesem Raum da waren. Also deswegen war das gar nicht so, war es kein großes Ding eigentlich. Es war eher andersrum, der gesagt hat, Hassan will jetzt Schauspieler werden? Krass, ich glaube nicht, dass das was wird. So auf die Art und Weise habe ich schon so das gemerkt von, sag ich mal, der Straße. Mhm. Weil ich habe mich zwar nie also ich bin da schon aufgewachsen in Nordneukölln und so und ich kenne auch die Jungs, ich habe aber nie abgehangen auf der Straße. Ja. Ich hatte immer zu tun, entweder war ich im Fußballverein oder beim Breakdance-Training oder habe irgendwie einen Verein gegründet, selber Austauschprogramme organisiert, also ich war immer so busy, hatte gar keine Zeit dafür, ins Internetcafé zu gehen und Counter-Strike zu spielen oder irgendwelche komischen Sachen, die es auf der Straße zu machen oder so. Deswegen war das für mich eher etwas, was ich kannte, aber trotzdem weit weg war.
Und wie hat die Straße in Anführungsstrichen das wahrgenommen, dass du mit einem Kamerateam durch die Gegend läufst, also während der Doku? Das ist doch bestimmt merkwürdig, oder?
Ja, die waren ja nicht jeden Tag da. Die haben uns ungefähr so über 70 Tage begleitet innerhalb von 3 Jahren. Und wenn ich mal irgendwo hingegangen bin und die waren dabei, war das schon, also wir saßen mal in einem Dönerladen, ja, da war die Kamera dabei, das war dann schon komisch. Aber ansonsten waren es ja auch oft eher so private Momente zu Hause oder auch irgendwie Business, also Auftritte mit meiner Breakdance oder Hip-Hop-Gruppe und so, Meisterschaften, da waren die auch dabei, da war das auch eher normal.
Ja.
Also so oft waren die jetzt nicht mit mir, eher mit meinem kleinen Bruder auch, die waren mit ihm in der Schule und so. Aber so oft waren die mit mir jetzt nicht privat unterwegs, irgendwo rumhängen, abhängen. Aber zum Beispiel auch Momente mit meiner Freundin und so haben die ja gefilmt. Wenn wir da am Wasser sitzen und über verschiedenste Sachen sprechen und dann so plötzlich so ein komischer Moment aufblitzt, wo es uns plötzlich peinlich ist, weil wir sind dann in so einer Situation, wo wir uns anlächeln oder uns necken oder so.
Der Kameramann ein paar Rosenblätter reingeschmissen.
So ähnlich. So metaphorisch flogen ja schon ein paar Rosen rum.
Und dann in den ganzen Theatern und so weiter. Also das kannst du dich noch erinnern, so einen ersten Tag, wo du ins Theater gegangen bist und da irgendwie war wahrscheinlich dann Vorsprechen oder so, ne?
Ja, ich erinnere mich an alles ganz genau. Also ich hatte zwei Personen Gefallen getan und die beide haben mich empfohlen bei einer Agentur für Schauspieler, weil sie dann gehört hatten, oh, du möchtest Schauspiel machen. Mhm. Und das war also die kannten sich nicht, diese beiden Menschen, aber die haben mich bei derselben Agentur empfohlen und dann hat sich diese Frau gemeldet, hat gesagt, ey, du wirst hier von rechts und links empfohlen, komm mal vorbei. Und dann habe ich da ein Casting gemacht bei dieser Agentur und die hat mich genommen und dann war ich bei einem Casting für das Ballhaus Naunienstraße für ein Stück, das hieß Verrücktes Blut, was sehr erfolgreich war damals. Da war ich halt eine Umbesetzung, keine Originalbesetzung, aber ich fand das schon toll, irgendwie dabei zu sein, in so einem kleinen Haus zu spielen. Und ich erinnere mich noch ganz genau an das Vorsprechen, da sollte ich Franz Mohr spielen. Ein Monolog über, Franz Mohr hatte diesen berühmten Monolog über sich selbst, über Gott, also über die Natur, warum er so vermeintlich hässlich ist und warum sein Vater ihn nicht respektiert und dass er da alles hasst, was um ihn herum ist und dass er alles zerstören möchte. Und diesen Monolog sollte ich vorsprechen, den habe ich dann gesprochen, während ich Liegestütze gemacht habe. Also sozusagen wie Franz Mohr im Fitnesscenter oder sowas. Ja, also das war immer diese, also weil ich kam ja vom Tanz und ich wollte irgendwas Körperliches machen und aber auch etwas, was so, man sagt zum Beispiel, wenn man Text lernt, soll man irgendetwas tun, was einem vom Lernen sozusagen, also man soll schon Text machen, aber man soll nicht darüber nachdenken, dass man Text macht. Deswegen, manche Schauspieler fangen an, abzuwaschen oder Staub zu saugen, damit man sich so ein bisschen entfernt von sich selbst und verliert. Und ich wollte dann sozusagen Liegestütze machen.
Okay.
Und Franz Mohr über eine körperliche Gewalt auch darstellen. Ja.
Und wie lange ging dieser Monolog dann?
Der geht ungefähr 5 bis 10 Minuten, je nachdem, was für eine Fassung man hat.
Aber so viele Liegestütze konntest du nicht am Stück machen.
Nee, aber ich weiß auch, ich glaube, der ging 5 Minuten und ich habe das echt durchgezogen. Es gab, das habe ich danach erfahren, es gab auch jemanden an der Schaubühne, der hat bei Die Räuber ja auch Franz Mohr gespielt und der hat diesen Monolog auch 1:1, während er Liegestütze gemacht hat, jedes Mal gemacht. Also du machst nicht durchgängig Liegestütze, dann stehst du halt mal oder du legst dich mal hin, aber es ist immer dieses in Bewegung sein und du hast eine bestimmte Form dann da irgendwie, einen bestimmten Punkt, den du fixieren kannst, da ist eine bestimmte Körperspannung da, also das ist eine bestimmte Ausstrahlung auch einfach. Genau, und das habe ich gemacht, das hat denen gefallen, dann war ich da in diesem Ensemble und das war ganz lustig, ich musste zu Hause alleine meine Texte lernen.
Ja.
Das Stück lief ja schon und kam dann zu der Probe und das war so eine richtig strukturierte Umbesetzungsprobe. Das heißt, man ging so jede einzelne Szene durch, aber nicht chronologisch. Ja, je nachdem, wie die Leute Zeit hatten, mit denen ich spielen musste.
Okay.
Und dann sind wir die Szenen durchgegangen und ja, irgendwie hat das funktioniert. Und das erste Mal, als ich das dann durchgespielt habe und dann meine Premiere sozusagen im Ballhaus Naunenstraße und ich dann gespielt habe, ich konnte es danach eigentlich kaum fassen. So, ich dachte so, krass, du hast jetzt auf der Bühne gestanden, du hast nicht einen Tanzschritt gemacht, sondern du hast die ganze Zeit nur gesprochen.
Ja.
Und das war irgendwie was ganz anderes, eine ganz andere Disziplin. Und mir hat aber auch der Umgang sowieso auch, deswegen ist Schauspiel auch für mich überhaupt in Frage gekommen, dieses politische Statement, was das Stück hatte, der Umgang mit Sprache, das gezwungene Lesen, wirst gezwungen zu lesen, du kannst nicht Schauspieler sein und nicht lesen, weißt du, und du musst sozusagen dich auch für die Gesellschaft und für ihre Themen interessieren. Also Schauspieler sein bedeutet ja nicht nur irgendwie so eine Figur darstellen, sondern eine Figur in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Milieu, in einer bestimmten politischen Situation, also die Rahmenbedingungen, dieser Rahmen, den man für die Figur hat, der verändert sich ja je nachdem, wo die Figur ansässig ist, wo sie aufwächst, ist ja was anderes, ob ich einen Jugendlichen spiele in Frankreich im Beaulieu oder hier in Zehlendorf oder am Richardplatz oder so, das ist ja schon was anderes.
Ich habe immer das Gefühl, wenn man sich mit Schauspielern unterhält, die jedenfalls vermitteln mir das Gefühl, als wenn das irgendwie irgendwie schlaue Köpfe sind, sehr belesen rüberkommen. Also ich bin immer beeindruckt, ne, wenn du jetzt erzählt hast, ja, von dem das Stück und da so hieß das, und dann das vermittelt mir den Eindruck, Mensch, ja, dann könnte ich ja alles, was so in der Literatur oder irgendwas eine Rolle spielt, das könntest du mir alles runterbeten. Guter Verkäufer.
Ich glaube, ich will das jetzt nicht pauschal sagen, aber wahrscheinlich kennen viele halt das, was sie selber auch, womit sie gearbeitet haben oder wofür sie recherchiert haben. Und mit der Zeit brauchst du auch Sekundärliteratur, brauchst du auch Bildbänder und alles Mögliche. Also je nachdem, wie, was für einen Ansatz du auch hast, deine Rollen zu gestalten. Ich höre auch Podcasts, ich höre mir Hörspiele an und so. Mhm. Also die Recherche ist breit gefächert. Da kann man wirklich, überall kann man irgendwie was rausnehmen für sich in der Figur, wenn man möchte, wenn man diesen Zugang dazu findet. Ich lese auch privat natürlich, aber dann auch nur eine bestimmte Richtung. Ich lese nicht alles. Ich werde durch meinen Beruf eher gezwungen, dann viel Krimi zu lesen, viel Thriller zu lesen, durch die Drehbücher oder so. Mich interessiert zum Beispiel eher Belletristik, so Romane wie Drachenläufer oder Der weiße Tiger oder so, weißt du? Sowas interessiert mich eher. Das sind dann einfach, das sind fast schon sowas wie Märchen, ja, moderne Märchen. Ja, und
wenn du in so eine Welt absteigst, einfach gedanklich.
Ja, genau, also du bist da, das sind komplette Biografien, die du nachvollziehen kannst und irgendwie, oder Der Schatten des Windes oder so, das sind einfach Bücher, die einfach, die haben so viele, das ist eine ganze Welt. Also ich interessiere mich auch nicht für Krimis unbedingt im deutschen Fernsehen oder so, also die zu schauen, außer das ist ein bestimmter Autor oder ein bestimmter Regisseur. Also wenn Dominik Graf was macht zum Beispiel, dann schaue ich mir alles an so. Das ist einfach jemand, wo ich sage, Alter, wenn ich dem zuschaue, wie der, also den Film schaue, da lerne ich immer, nicht lernen, aber ich erfahre was. Irgendwie habe ich dann ein Erlebnis und ich kann mich oft damit identifizieren. Das ist einfach nicht so nicht so grau, das hebt sich so von der Masse ab, habe ich das Gefühl.
Okay.
Und ich bin eigentlich ein großer, ich würde mal sagen, Fantasy-Fan. Schon auch teilweise Science-Fiction, aber vor allem auch Fantasy. Also ich gucke sehr gerne Harry Potter, ich gucke sehr gerne Herr der Ringe, der Hobbit.
Oh ja.
Ich hab mir auch hier die fantastische Tierwelt angeschaut. Also nicht alles gefällt mir, aber das ist etwas, was mich interessiert. Jetzt zum Beispiel auch Dune ist auch etwas, was mich interessiert. Oder? Also das auf jeden Fall. Also allein die Bilder, allein was sie so, die Bilder, nur diese Landschaften und so, was sie so erzählen.
Was hältst du so von 3D-Kinos? Findest du es geil? Ich habe mir da jetzt Dune angeguckt und war so, irgendwie habe ich gar keinen Bock, diese scheiß Brille aufzusetzen. Dann habe ich da gesessen und irgendwie war es schon ganz geil.
Ja, ich finde, das lohnt sich bei manchen Filmen auch. Also es gibt auch einfach, als es 3D dann plötzlich kam, war das auch plötzlich in, da konntest du auf jeden Fall jeden Film in 3D gucken, so weißt du, auch Pixar und so, da alles. Aber ich weiß nicht, aber wenn man so eine Bildgewalt hat, dann sollte man das vielleicht, also so wie es empfohlen wird. Es gibt eine Empfehlung, weißt du? Schaut euch das im Kino an oder schaut euch das auf 3D an oder schaut euch das so, keine Ahnung, zu Hause an. Also da gibt es ja bestimmte Empfehlungen.
Könnt ihr euch daran erinnern? Also ich kann mich daran, jedenfalls mein Vater hat immer eine TV-Movie, so eine Zeitschrift damals gehabt, also seitdem ich denken kann. Und da waren manchmal im Jahr, waren dann da so 3D-Brillen drin, so aus zusammengefallen. Ja, und dann waren dann da irgendwelche Dinosaurier-Dokus und habe ich mir das Ding aufgesetzt. Ja. Und entweder habe ich mir das nur eingebildet, dass da wirklich ein kleiner Effekt war, dass da mal ein Schmetterling auf mich zugeflogen ist. Da war ich schon ziemlich geflasht.
Ja, also ich glaube, jeder, also diese, das erste Mal, dass ich so eine, naja, das ist auch was ganz anderes, aber dass ich so eine Brille irgendwie auf hatte, die so, also sie war sehr ähnlich dazu, war eine Sonnenfinsternis, als ich noch ein Kind war. Ja, und ab dann wollte man eigentlich immer so eine Brille haben. Ja. Ich, auch in diesen Heften mit den Dinos und so. Und dann irgendwie IMAX. Das war ja auch ein Riesending.
IMAX war schon geil.
Ey, das war so teuer, da hinzugehen. Ne? Und wenn die Eltern von irgendeinem Freund oder so aus der Schule gesagt haben, wir gehen mit den Kindern zum Geburtstag von, keine Ahnung, Willi oder Hamudi oder so ins IMAX. Alter, da wollte jeder bei dem Geburtstag sein. Also, das war mega teuer. So,
ist sowas. Ja immer noch mega teuer, ne? 20 Gibt's Euro.
Gibt's das überhaupt noch?
IMAX. Ich glaube hier UCI Kinowelt, also hier am Mercedes-Platz. Und ich glaube, da war ich im IMAX. Okay. Das ist ja, glaube ich, dann 3D, ne? Okay.
Also du meinst IMAX Potsdamer Platz, wo man wirklich so an der Wand saß, gefühlt? Weil das so tief runterging?
Ja, Potsdamer Platz, das war halt dieses 180 Grad.
Ne, richtig. Auch. Und das ist auch gebogen, ne? Ist alles 3D, jedes 3D-Kino ist die Leinwand gebogen? Oder ist es nur beim IMAX so?
Nee, beim IMAX war das
halt. UCI Mercedes-Platz hier.
Aber wie gesagt, IMAX war auch 180 Grad, das war auch dafür gemacht, das war auch eine andere Kamera, das war auch dafür gemacht, dass du sozusagen, die sind dann mit dir zum Nordpol geflogen oder so, und dann konntest du wirklich rechts und links so Sachen sehen.
Man hatte wirklich das Gefühl, man war mittendrin in dieser Tierwelt. Also war wirklich auch hinter einem
Gefühl. Auch unter Wasser und so. Ja. Die ganzen, es gibt ja verschiedene Tierdokus, die man sich da anschauen konnte. Das war noch gar nicht so mit Actionfilmen oder so.
Habt ihr mal diese VR-Brillen so aufgehabt? Alter Schwede, letztes Jahr zu Weihnachten, dann habe ich in so einer Achterbahn drin gesessen. Ne? Aber ich habe dabei nicht gesessen, sondern gestanden. Und ich wäre echt fast umgekippt, ne, weil das Ding ist da hoch.
In der Achterbahn
habe ich drin gesessen in dieser, also es war so ein, wie so ein
Poker. Es war also 4D sozusagen. Also du hast eine VR-Brille gehabt und du saßt in einem
Wagen, der gefahren ist. In einem
Wagen, ist der wirklich gefahren?
Ja, der ist wirklich gefahren.
Ach so, okay.
Und dann habe ich mich so umgeguckt, habe ich nach unten geguckt und das war halt 100 Meter hoch irgendwie gefühlt und ich konnte halt so runtergucken und einen Platz neben mir und ich habe dabei gestanden und dann fährt das Ding halt so und macht ein Looping und das war, also ich wäre da fast umgekippt.
Ja, krass. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe nur diese PlayStation-Simulation gehabt. Ja. Also PlayStation VR und dann fährst du in so einer Achterbahn und dann tauchen da Zombies auf und du musst sie abknallen. So
das war so eher boring, aber halt so realistisch.
Aber wie sind wir jetzt darauf gekommen? Wir waren bei Literatur oder so und du hast gesagt, man könnte Schauspieler wahrscheinlich alles fragen oder so.
Ja.
Und dann sind wir zur Recherche und so. Da habe ich gesagt, Belletristik und Märchenwelt und Fantasy.
Genau.
Genau, das, ja. Also ich kenne nur das, was ich auch, was ich wirklich auch recherchiert habe. Natürlich versuche ich immer wieder auch neue, sag ich mal, Informationsquellen zu finden oder auch neue, wie sagt man, Gebiete, wo ich mich noch nicht auskenne. Zum Beispiel, jetzt hat man sich ja sehr zum Beispiel mit Krankenhäusern und so befasst in den letzten 2 Jahren. Also ich habe ja auch vorhin diesen, zum Einsprechen hier, habe ich einen Monolog gehalten, ich habe mal einen Virologen gespielt unter Wasser und da habe ich so einen Monolog vorhin gehalten zum Einsprechen.
So ein Rezept von der Weißwurst oder was?
Das war was über Alpha-Streptokokken, so. Aber davor war es ein Weißwurst-Rezept aus Bayern, ja, original.
Ganz getreu Weißwurst. Für den Fleischer hier.
Also in den letzten 2 Jahren hat man sich jetzt mehr mit Krankenhäusern und dieser ganzen Thematik, Pandemie und so befasst und da kennt man sich jetzt auch ein bisschen mehr aus. Also wenn man da jetzt was in die Richtung spielen müsste, glaube ich, wäre man up to date.
So. Aber was ich hatte, wir haben ja auch ein bisschen recherchiert, bevor du jetzt hergekommen bist. Und da, was ist da als erstes Wikipedia? Und gleich als erster Eintrag wird sozusagen ein großer Bereich von, also was du erzählt hattest, ne, also Abschiebung und so weiter. Findest du das gut, dass das da mal drin ist in deinem Wikipedia-Beitrag oder würdest du das lieber irgendwie da raushaben?
Also ich habe das nicht gemacht. Ne? Das ist total auch up to date. Also ist sehr aktuell.
Ja.
Auch was die. Ich habe letztens da reingeschaut, ne, weil ich kann es manchmal ist es für mich unvorstellbar, dass jemand so Lust und Laune hat, so einen Wikipedia-Eintrag von mir immer sozusagen ein Update davon zu machen. Da sind auch die neuesten Projekte schon drin und ich habe damit kein Problem. Es ist eigentlich, muss man auch damit irgendwann klarkommen. Es ist Teil meines Lebens und es ist auch etwas, was mein Leben irgendwie bestimmt hat. Und also ich habe ein neues Bild dafür gefunden. Ja, es klingt vielleicht negativ, aber wenn man über seine Biografie nachdenkt und auch darüber nachdenkt, eine Biografie zu schreiben oder so, dann findet man auch immer wieder neuen Zugang zu seiner eigenen Geschichte. Und ich habe das Gefühl, langsam dieses Trauma, diese Abschiebung, das ist sowas wie ein schwarzes Loch mitten in meinem Körper.
Mhm.
Ja, in der Mitte, so oberhalb meines Bauches oder meines Magens oder so. Mhm. So richtig so, wie nennt man das? So der Plexus oder?
Ja.
Da so ist ein kleines schwarzes Loch, was sozusagen alles, was in mir vorgeht und alles, was ich tue und mache, beeinflusst. Also es zieht alles in dieses Schwarzloch in seinen Bann. Mhm. Das glaube ich mittlerweile. Also warum ich welche Schuhe kaufe, warum ich diesen oder diesen Weg eingeschlagen habe, wieso ich mich für Sprache interessiere und für Politik und oder auch alles mögliche. Ich glaube, dass ich ein Mensch wäre, der sich trotzdem dafür interessiert, aber vielleicht nicht mit dieser Intensität. Mhm. Und dieses schwarze Loch, auch vielleicht, was für Frauen mich interessiert haben oder immer noch interessieren oder so. Und alles, also ich glaube wirklich, alles wird davon beeinflusst. Und das ist so ein neuer Punkt, den ich kennengelernt habe, auch damit umzugehen und das auch mal so nicht nur zu verdrängen, sondern auch wahrzunehmen, dass da etwas ist, was jetzt sozusagen dafür sorgt, dass ich diese oder diese Entscheidung treffe. Und das einfach mal, dem einfach mal, wenn man eine Entscheidung trifft, das zu überprüfen oder so, dem nochmal nachzugehen. Ist es deswegen? Es ist gar nicht so, also es passiert mir jetzt nicht so oft, aber manchmal frage ich mich, warum fahre ich lieber Zug, als dass ich fliege. Und das hat schon was mit meiner Abschiebung auch zu tun, ja. Oder warum fahre ich überhaupt so gerne Zug? Ja, das ist auch etwas, was damit zu tun hat.
Ja.
So, das ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause sitze und mir Lokomotiven anschaue oder so.
Ja, aber das soll es ja auch gehen. Ich habe mal auch so was vom Lokomotiven-Fetisch gehört. Da haben sie mal eigentlich gezeigt. Da gibt es ja alle möglichen Sachen, ne?
Ja,
halt einer gerne mit Lego-Figuren spielt. Erik hat auch ein paar Lego-Figuren auf dem Tisch. Oder aber einer mit so einer großen Lokomotive, wirklich da so eine Modelleisenbahn einfach in seinem Bett liegen. So menschengroß.
Ja, klar, aber es gibt ja auch natürlich diese Bilder, die bestimmte Fernsehsender bei Inscripted Reality hervorrufen, wo wir dann plötzlich neue Wortgattungen oder neue Wörter plötzlich erfinden müssen, um diese Krankheit oder was auch immer, Phobie oder was auch immer dann zu benennen. Nee, aber ich meine jetzt so, ich sitze gerne in Zügen.
Ja, da hast du auch Stories da, ne, bei Instagram
mit. Ja. Ja, die Deutsche Bahn und ich, wir sind so eine Hassliebe.
Okay, gut.
Aber du musstest ja auch relativ früh wirklich Geld verdienen.
Ja.
Um dazu beizutragen. Und glaubst du, dass dieser Perfektionismus, von dem du ja irgendwie auch unterbewusst die ganze Zeit sprichst, dazu beigetragen hat, dass du früh Geld verdienen musstest und einfach wirklich gut sein musstest, schon im Tanzen und dann nachher auch im Schauspiel und anderen Sachen?
Ich glaube, also dieses frühe Geld verdienen, das hat, also erstmal diese Abschiebung und diese politische Situation, in der wir waren, hat nicht nur dazu geführt, dass ich erwachsen werden musste mit irgendwie 13, ja, weil da wohl ich war 13 Jahre alt, als wir abgeschoben wurden, sondern hat vor allem, glaube ich, auch dazu geführt, dass ich ab dem Moment so getrieben war. Also stehen bleiben war keine Option.
Ja.
Und zurückschauen ist auch keine Option.
Mhm.
Ja, weil wir zurückschauen bedeutet sozusagen, du kannst ja auch zurückschauen und weiter geradeaus laufen, aber dann siehst du nicht, was vor dir ist. Und das ist auch so, zurückschauen, das hält einen auf einfach.
Ja.
Und dieses Getriebene, immer weitermachen müssen, niemals also aufhören können oder aufhören dürfen zu arbeiten, zu machen, zu tun, sich weiterzuentwickeln. Also ich wurde ja teilweise von dieser Bewegung nach vorne gezwungen, mich weiterzuentwickeln, weil neue Hindernisse kamen. Alles hat Vor- und Nachteile.
Hm.
Ja, ich kann es immer so beschreiben, ich bin ein junger Mensch, der hier in Deutschland aufgewachsen ist, der nach seinem Abitur gezwungen war, irgendetwas zu machen, irgendeine Ausbildung. Und sonst hätte ich abgeschoben werden müssen. Ja, hätte ich nicht hierbleiben dürfen. Das ist etwas, was mich irgendwie auch so ein bisschen tief verletzt hat in dieser Beziehung zu Deutschland, wo ich dann sage so, ey, ich möchte ein ganz normales Kind sein. So wie alle anderen auch oder ein ganz normaler Jugendlicher. Ich möchte jetzt Work and Travel in Australien machen. So, und das war einfach nicht möglich. Und da hieß es, nein, du musst jetzt eine Ausbildung machen oder du musst jetzt studieren, du darfst jetzt nicht dich ausprobieren, du darfst nicht gucken, was du in deinem Leben machen möchtest, du darfst dich nicht neu umorientieren oder so, sondern du warst gezwungen, weiterzumachen, weiterzulaufen, ja. Das ist wie, als ob jemand hinter dir dich nach vorne drückt, die ganze Zeit so drückt.
Das habe ich noch nie gesehen.
Ja, ich, bei mir war das, das hat mich schon verletzt, muss ich sagen, dass ich nicht wie andere junge Menschen sozusagen herausfinden durfte, was ich mit meinem Leben anfangen möchte, zu diesem Zeitpunkt.
Ja,
ja, ich habe es dann später herausgefunden, aber das ist immer doppelte und dreifache Arbeit. Das heißt, du musst arbeiten, du musst eine Ausbildung machen oder studieren und so und dabei nebenbei noch herausfinden, wer du bist, was du machen möchtest und. Ja. Und das ist einfach Zeitmanagement, auch wie reflektiert man überhaupt? Wie kommt man überhaupt an die Gedanken ran, die so einem im Kopf herumschwirren, die man aber gar nicht richtig hört? Und deswegen finde ich Bahnfahren irgendwie oder Zugfahren so toll, weil du schaust aus dem Fenster, die Landschaft verändert sich andauernd, aber sie sieht immer gleich aus. Irgendwie macht das was mit meinem Unterbewusstsein. Es ist irgendwie was Therapeutisches oder so. Das hat natürlich auch mit der Abstimmung zu tun, weil wir sind auch sehr lange Zug gefahren damals. Und da war ich noch ein kleines Kind und ich habe nicht geschlafen, habe die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt, so 13, 14 Stunden und mir die Landschaft angeschaut. Und jetzt momentan, wenn ich in den Zug einsteige, ist das ähnlich. Und da werde ich, dann bei mir werden so Ventile, da wird was geöffnet. Ja, also Kreativität, aber auch so reflektieren. Also ich kann besser reflektieren, besser nachdenken und so. Also ich kann da in diesem Moment sehr gut auch mit mir alleine sein. Ja, und einfach nur so in der Gegend herumschauen und Musik hören.
Ich finde es auch, dieses Geräusch, wenn man Zug fährt, ist schon fast therapeutisch. Das ist irgendwie immer so.
Dieser Rhythmus, den
haben. Ja, vor allen Dingen auch ein ICE.
Wenn sie nicht stehen bleiben.
Wenn es ein bisschen ruhiger ist, wenn du nicht auf so einer Obstkiste, in so einer Obstkiste da fährst, wo du alles hörst, ist schon so.
Ja, für mich hat es auf jeden Fall was. Also, ich werde auch immer wieder gefragt, warum ich Zug fahre und nicht Auto. Es ist ganz klar. Im Zug, das ist, für mich persönlich ist es Quality Time. Ja. Ich kann arbeiten, ich kann irgendwie schlafen, ich kann was essen, ich kann, es ist irgendwie, also ich meine jetzt, relativ sicherer Raum.
Ja.
Mir wird was geboten, ich kann aus dem Fenster schauen, ich sehe die ganze Zeit irgendwelche Sachen, so, die mich nicht interessieren, aber trotzdem irgendwie da sind und irgendwie doch dann am Ende interessant.
Man kann nicht so tief fallen wie beim Flugzeug.
Ja, aber das ist gar nicht, diese Angst ist da gar nicht da, finde ich. Also aus dem Flugzeug kannst du auch aus dem Fenster gucken, aber es ist sehr klein, das Fenster.
Hast du dir schon mal vorgestellt, also ich habe, ne, vielleicht jetzt ein bisschen zu grafisch hier, aber wenn ich im Flugzeug, Entschuldigung, ich habe schon mal im Stehen gepinkelt im Flugzeug, ja, und da habe ich mich so abgestützt beim Pinkeln und da habe ich so vorgestellt, scheiße, so 50 Zentimeter danach ist irgendwie, da geht's nur noch runter. Das ist nichts. Es ist arschkalt draußen, wenn ich jetzt hier abschmier beim Pinkeln. Ja.
Also meinst du sozusagen die Fantasie, dass die Tür aufgeht und alle werden rausgerissen aus dem
Flieger? Ja, also ich habe einfach so, mein Kopf hat so alles so transparent gezeichnet. Auf einmal der Boden so war transparent, die Wand war transparent und ich stehe dann da
oben. Du, aber das ist eigentlich, musst du direkt nach diesem Podcast, lass das mal patentieren, ne? So ein Flugzeug, wo du so Sitze hast und Stühle und sonst kannst du unten rausgucken und auch so, weißt du, auf dem Klo aus dem Fenster gucken, wie du da vorbeifliegst.
Ja.
Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, so, weißt du. So Panoramaflieger. Wir gibt's ja auch in der Bahn, gibt's auch dieses Panorama-Abteil, wo du eigentlich vor dir hast du dann direkt den nächsten Waggon, den nächsten Zugteil. Es ist eigentlich nicht so sehr Panorama, aber es ist ein bisschen Glas, aber es ist nicht. Ja, genau.
Aber wir müssen sagen, wir fahren jetzt mittlerweile auch gerne Zug, weil du verlierst halt keine Zeit beim Autofahren. Also jetzt, wir kommen aus MacPom, 2 Stunden mit dem Auto in die Heimat. Das ist halt einfach, finde ich, verschenkte Zeit. Und nebenbei im Zug kannst du was arbeiten.
Ja, klar. Das
ist echt top.
Ja. Ja. Wie gesagt, so Quality Time auch so ein bisschen. Okay, du kriegst jetzt da keine Massage, also noch nicht. Liebe Deutsche Bahn, führt doch mal sowas ein. So Massagesitze, erste Klasse.
Sollten wir patentieren lassen
nach dem Podcast. Massagesitze im Zug. Ja, und ja, genau, ja.
Ganz kurz nochmal, wir sind eigentlich, waren so in deinem Lebenslauf bei dem Studium und dann sind wir ein bisschen abstrakter geworden.
Wir waren schon im Theater.
Aber 2 Fragen noch zum Studium. Wie kann man sich so ein Studium zum Schauspieler vorstellen, als Schauspielerin?
Ja, das ist sehr interessant. Also es gibt natürlich verschiedene Konzepte, verschiedene Unterschiede. Ihr könnt euch vorstellen, im kreativen Bereich gibt es da verschiedene Ansätze, Menschen für einen Schauspielberuf auszubilden. Bei uns war das eher so, dass man, dass wir nicht so ein, es war nicht sehr handwerklich, es war eher so intuitiv. Und dann erstmal intuitiv spielen und danach die Fragen stellen. Und dann immer die grundsätzlichen Fragen, wo komme ich her, was möchte ich, wer bin ich, und so die Rahmenbedingungen klären und versuchen, weil wir Theater vor allem gemacht haben, sozusagen Geschichten zu abstrahieren und sie in andere Räume zu verlagern, wie in eine Sauna oder in ein Callcenter oder so. Es gibt also von den Kursen her gibt es Schauspielkurse, also einen Schauspielkurs, und meistens sind das Zweierkonstellationen, manchmal Dreier, je nachdem, wie groß die Klasse ist. Also fangen wir mal ganz woanders an.
Zu diesen wer bin ich, was will ich werden und so weiter, das habt ihr für die Rollen gemacht oder für euch persönlich, um euch auch zu finden?
Für die Rollen. Das fragst du dich ja selber auch irgendwann.
Ja, aber die Antwort findet man ja nicht bei so Rollen wahrscheinlich schon leichter.
Doch, doch, du findest schon irgendwann. Also auch so vor allem über den Zugang, was gefällt mir.
Ja.
Ja. Warum gefällt mir diese Art von Schauspiel? Warum will ich das machen und nicht das? Warum gucke ich lieber diese Filme und nicht diese? Hm. Ja, da findest du dich auch irgendwie. Ja. Wirst du auch ein bisschen so, sag ich mal, stärker, charakterfester oder irgendwas. Du weißt auch plötzlich, wer du bist und wo du hin willst und so. Ja. Aber es fängt ja beim Schauspielstudium ganz woanders an. Es fängt ja an bei der Bewerbung. Da muss man 4 Rollen vorbereiten. Einen selbstgeschriebenen Monolog, einen klassischen Monolog, einen modernen Monolog und einen Monolog seiner Wahl. Dann ein Gedicht oder ein Lied. Und dann geht man da in die erste Prüfung, das muss man sich so vorstellen wie also das Supertalent oder so. Da gehst du dann hin und dann sitzen da 3 bis 5 Leute in der Jury und die sagen dann, also meistens, es gibt auch 2er oder manchmal sitzt da auch nur eine Person so. Ja. Aber also sagen wir, eine bis 5 Personen sitzen da in der Jury und normalerweise ist da niemand. Manchmal gibt es noch die anderen Teilnehmer oder Bewerber. Ist bei jeder Schule ist das anders und dann fragen die, mit welcher Rolle möchten sie anfangen. Und dann stellt man, man stellt sich vor, mein Name ist und so, okay, und was möchten sie heute zeigen? Und dann sagen die, ja, ich mache heute zum Beispiel Franz Mohr, die Räuber. Gut, dann fangen sie mal bitte an. Es könnte sein, dass ich sie unterbreche. Könnte sein, dass du unterbrochen wirst, bevor du überhaupt den Monolog zu Ende gebracht hast oder so. Manchmal lassen sie aber auch den ersten Monolog komplett durchspielen. Sieht von jeder Schule, von Schule zu Schule anders. Und dann machst du diesen Monolog und bestenfalls darfst du noch einen zweiten zeigen. Und wenn es dann ganz gut läuft, dann bist du schon weiter oder du zeigst noch ein Lied oder so. Oder die sagen einfach nur danke, vielen Dank. Sie werden dann informiert darüber, ob sie weiter sind oder nicht. Man kriegt die Informationen über, ob man in der nächsten Runde ist. Es gibt sozusagen 3 bis 5 Runden, je nachdem, bei welcher Schule man vorspricht. Kriegt man die Informationen nicht sofort, sondern eher im Internet wird es dann ausgeschrieben oder man ruft an oder man kriegt eine SMS.
Hattest du das Gefühl, dass du die Leute lesen konntest? Also wenn du ein gutes Gefühl hattest oder hattest du ein gutes Gefühl, hast du gedacht, die haben dir irgendwie das Gefühl gegeben, ja, das war schon ganz geil, was du gemacht hast?
Also, das kann ich gar nicht, also ich glaube nicht. Das war so mein erstes meine ersten Vorsprechen, die liefen relativ okay, sag ich mal. Also da, wo ich genommen wurde, da war das dann so, ich kam rein. Vor mir hat dann, glaube ich, mein Kommilitone Daniel, der war dann später in meiner Klasse an der Falkenberg in München, Daniel Gawlowski, schöne Grüße gehen hier raus an Daniel, der hat da Holz klein gehackt, glaube ich. Oder ich glaube, er war das auf jeden Fall, der da drin war. Und ich bin da reingekommen und ich hatte so einen Monolog vorbereitet, wo ein Mann auch sein Gesicht operieren lässt. Und diese Gesichtsoperation habe ich als einen Tanz vorbereitet. So einen Breakdance, Power-Move-Tanz, akrobatischen Tanz. Und ich habe mir dann die Bühne angeschaut, habe gesagt, ich kann hier nicht arbeiten. Da waren die schon sehr interessiert. Haben gesagt, warum nicht? Ich habe gesagt, das geht hier nicht. Schauen Sie sich die Bühne mal an. Haben Sie vielleicht einen Besen für mich? Und dann plötzlich schon, während ich da diese Reste von dem Holz so zusammen, weil er hat da irgendwie Holz irgendwie mit einer Axt klein gemacht. Während ich das zusammengefegt habe, haben die mich schon beobachtet und das war schon sozusagen wie der Anfang meines Monologs.
Okay.
Für die, für diese Kommission. Ja. Die haben dann geguckt, aha, das kommt jemand rein und das Erste, was er macht, der guckt sich die komplett, ich habe mir die Bühne komplett angeschaut, ne? Ich habe mir geguckt, weil ich habe was mit meinem Rücken gemacht und so Breakdance-mäßig und ich hatte Angst, dass ich mich an den Kanten da wehtue. Da habe ich mir das alles angeschaut, habe so geguckt, ja, hier ist uneben, hier ist nicht so gut, da ist es ganz gut da hinten. Ah, muss ich mal gucken, wie ich in dem Monolog da vorne hinkomme und so. Und dann so, ah, hier ist es so dreckig, was ist hier los? So, weißt du? Und dann haben die mir so einen Besen gegeben, habe ich das zusammengefegt. Und dann, habe ich das gemacht und dann durfte ich einen zweiten Monolog irgendwie machen und dann war ich draußen und dann sollte ich noch warten, die anderen durften gehen. Und dann haben sie mich nochmal reingeholt, haben gesagt, wir interessieren uns für sie, aber wir würden gerne noch was sehen. Dann musste ich noch einen Monolog zeigen und dann noch ein Gedicht und da haben die gesagt, alles klar, naja, also wir möchten sie gerne in der nächsten Runde sehen, da haben sie es mir direkt gesagt, aber der Monolog, Iago war das von Othello, glaube ich, der passt nicht so gut zu ihnen, machen sie mal bitte den Romeo, die Balkonszene. Dann habe ich das vorbereitet und dann habe ich das natürlich auch übersetzt, weil es mir zu kitschig war mit dem Balkon. Da habe ich dann Julia im Chat getroffen und dann bin ich vor dem imaginären Computer auf die Knie gegangen und habe ihr erzählt, wie schön sie ist und da haben sich dann in der zweiten Runde die Leute kaputt gelacht.
Ja. Wie fandest du, dass du, also stand dir das frei, das so zu machen oder war es sogar die Aufgabe?
Darum geht's ja.
Ach so.
Du musst ja zeigen, wer du bist. Ne? Und anhand den Erarbeiten an den Szenen zeigst du auch ein bisschen, wer du bist. Was ist deine Fantasie? Was stellst du dir vor? Du hättest ja auch irgendwie Romeo und Julia irgendwie im Dritten Reich spielen können. Ja. Ja? Im KZ oder wo auch immer. Ne? Da, oder plötzlich keine Ahnung, in den Grünen und der SPD oder in so einer Koalition oder so, weißt du? Stell dir vor, Scholz und Baerbock jetzt so, kommen mit Hühler Balkon und der da unten und geht auf die Knie und sagt, deine Augen sind so schön wie die Sterne.
Ja. Und der lügt, ohne rot zu werden. Ja.
Und
Politik halt.
Und so war das bei mir. Und wie gesagt, bei verschiedenen Schulen gibt es dann unterschiedliche Verfahren, aber man macht dann diese Runde und dann kommt man entweder weiter oder nicht, dann macht man die zweite und dann gibt es Sprechtests oder so, sag ich mal, Workshops oder sowas und Bewegungsworkshops und Tests, wo dann die Dozenten dir zuschauen, wie du Aufgaben erfüllst und dann gibt es aber auch sozusagen Impro-Aufgaben. Meine war Schachtel, das bedeutet, die Rahmenbedingungen oder die Kriterien dafür waren, du findest eine Schachtel in einem ungewöhnlichen Raum, oder in einem dir nicht so, also nicht so alltäglichen Raum oder sowas, jetzt nicht zu Hause, und da ist eine Information drin, in welcher Form auch immer, die dein Leben verändert. Ja. Und dann habe ich sozusagen gespielt, ich bin ein Schuljunge, der bricht in die Schule ein, um die Klausur zu klauen aus dem Lehrerzimmer und findet dann in dem Schreibtisch seiner Klassenlehrerin ein Foto von ihr mit seinem Vater. Ja. Und dann kommt sie in diesen Raum und er versteckt sich da und dann kommt es da zu Konfrontation und so. Ja, also das war so das, was ich damals gemacht habe, weil ich fand das auch, einerseits wurde es ein ziemlich so existenziell, auf der anderen Seite sehr lustig. Und das hat mir immer so gefallen.
Wie viel Zeit hattest du, um sowas vorzubereiten?
Ein Tag. Also du kommst, wenn du so eine Aufgabe hast, kommst du wirklich an deine Grenzen.
Das glaube ich.
Also psychisch auch, weil du kommst von einem Test in den nächsten Test und so, das geht dann 3 Tage, ne? Also die dritte Runde ging dann an der Falkenberg 3 Tage. Dann machst du so Sprechen, Bewegen und dann auch diese Impro-Aufgabe und dann nochmal vor der gesamten Schule spielst du deinen einen ausgewählten, von der Kommission ausgewählten Monolog, ja? Und das ist eigentlich diese Szene ist eigentlich ein Knackpunkt da. Also diese Aufgabe. Es gab auch sowas wie Eskimo. Da ging es dann darum, dass die Leute sie durften ihr Problem in der Szene nicht über die Sprache lösen. Sie durften gar keine normale Sprache sprechen, sondern nur, also es ist jetzt, glaube ich, ist es jetzt mittlerweile, wäre diese Aufgabenbezeichnung Eskimo-rassistisch oder so. Mhm. Also die haben halt keine normale, die haben blub, 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 irgendwas gesprochen, ja. So, ja. Und haben so eine erfundene Sprache gesprochen und haben dann sozusagen eine Geschichte erzählt. Mhm. Bei anderen war das zum Beispiel Bett. Sie wachen in einem Bett auf mit einer Person, die sie nicht kennen und wissen nicht, was passiert ist, mhm. Ja, und müssen rauskommen. Und das liegt auch an dir, so ein bisschen diese Szene zu gestalten. Wo sind die Wendepunkte? Also was passiert in dieser Szene? Wer ist diese Person? Was für eine Biografie hat sie? Hat deine Figur, die Figur deines Partners? Du kriegst dann immer so einen Partner, mhm. Den musst du inszenieren. Und wie kommst du da raus? Und kommst du überhaupt raus? Und mhm. So. Ich meine, rauskommen ist ja auch so eine, aus dem Raum kommen ist ja auch so eine, sag ich mal, so eine Formulierung, die kann man ganz anders verstehen. Du könntest auch umgebracht werden und der Typ, der neben dem du aufgewacht bist, schleppt deinen Körper aus dem Raum. So, mhm. Weißt du, ich meine, mhm. Da gibt es dann so viele Möglichkeiten, das so irgendwie zu abstrahieren. Mhm. Genau. Und dann, ja, da bewirbt man sich und dann zu deiner Frage, du hast gefragt, wie man sich so ein Schauspielstudium vorstellt.
Genau, also ist es eher Theorie oder Praxis oder
genau, ist es man ist größtenteils praktisch.
Okay.
Es gibt sozusagen Szenenarbeiten, oder Monolog arbeiten, alleine oder also entweder Monolog alleine oder Szenen zu zweit oder zu dritt mit einem Dozenten. Mhm. Manchmal auch Dozenten deiner Wahl, wenn du ihn bekommst. Ne? Auch bekannte Leute, die irgendwann in Theatern engagiert sind oder auch im Fernsehen spielen oder so, wenn die Schule das erlaubt. Kommt immer drauf an, in welchem Jahrgang man ist und so. Und dann gibt es Bewegung. Dann lernst du alles Mögliche. Von Capoeira zu Fechten zu Yoga, Pilates, alles Mögliche machst du da an Workshops.
Das haben wir mit Gesine Zukowski, die war auch hier, ist auch Schauspielerin mhm. Und die hat auch etwas von Fechten erzählt. Warum ist nochmal, ich glaube, sie hat erzählt, warum Fechten Bestandteil ist.
Immer. Ich glaube, Fechten ist, vor allem hat das was mit Körperhaltung zu tun, Spannung, aber auch du hast ein Ziel und du arbeitest dich dahin. So, weißt du, zum Beispiel Capoeira ist einfach gut wegen Aktion, Reaktion, ja, du weichst einem Tritt aus, du gibst einen Tritt, so, du weißt du, im Spiel geht es auch immer darum, geht es immer um das Handeln, äußerlich und innerlich, jemand sagt was, trifft es dich, wie reagierst du darauf, äußerlich? Wie reagierst du innerlich? Ja. Und so, das ist deswegen Capoeira so interessant. Bei Fechten ist Fokus, Reaktion, irgendwie so deinem Gegenüber anschauen und irgendwie eine Form beibehalten. Ja, diese körperliche Form, die du da hältst. Ja, das sind viele verschiedene Aspekte, die da mitschwingen, glaube ich. Und abgesehen davon, dass man das auch braucht, Bühnenfechten, ja.
Ja, klar.
Wenn jemand mal Peter Pan spielt oder so.
Ja, bei Four Blocks hast du das ja ständig gemacht, ne?
Ja, genau. Mit Messern, Romantik.
Geld eingetrieben mit dem Degen.
Ist und ja gar kein wie Degen, viele Leute, Degen. Wie viele Leute waren bei dir in der Klasse?
Wir waren 12.
12.
Was aber auch eher ungewöhnlich ist, so 10 Leute.
Und von diesen 12 sind wie viel jetzt wirklich aktive Schauspieler? Hast du einen Überblick?
Also, ich glaube, nur eine Person hat dann noch ein Studium nachgelegt in London, was eher Theaterproduktion angeht.
Ja.
Ansonsten sind alle mehr oder weniger in dem Bereich tätig. Es gibt dann noch jemanden, der, eine Person, die hat dann noch, noch ein anderes Studium hinterher oder macht gerade noch ein anderes Studium, aber ist trotzdem auch immer noch tätig da drin. Die meisten sind entweder im Theaterbereich, kleinen oder auch größeren Theatern und fast alle machen auch irgendwie Film.
Würdest du Schauspielern, die jetzt Schauspieler werden möchten, anraten, so ein Studium zu machen oder ist der Quereinstieg immer mehr die Praxis?
Das ist wirklich schwer zu beantworten. Das hängt immer davon, von jeder Person, also von jedem Einzelfall anders ab. Also ich habe das zum Beispiel gemacht, weil ich nicht warten wollte. Ich wollte einen konkreten täglichen Austausch mit Menschen haben in dieser Branche, aus dieser Branche und Erfahrung sammeln. Ich kam aus dem Tanzbereich.
Ja.
Natürlich ist das irgendwie, liegt das dann so ein bisschen nah oder so. Ich hatte nie mit Texten zu tun und mit Literatur. Ich habe auch bis dato, bis ich dann angefangen habe, Schauspiel zu machen, nie freiwillig irgendwie gelesen, sondern nur in der Schule.
Ja.
Wenn jemand meint, dass oder wenn jemand glaubt, dass er diesen Austausch haben möchte, ja, dann sollte er das machen. Wenn jemand glaubt, dass er den Austausch nicht braucht und auch so belesen, gebildet oder was auch immer genug ist, um das einfach in diesen Beruf einzusteigen, dann soll er das machen. Das liegt ja an jedem selbst. Also ja, da kann man keine generelle pauschale so Empfehlung aussprechen.
Also der beste Weg einfach dann Agentur kalt anschreiben, Video mitschicken oder so und dann.
Ja, wenn man reinkommt. Das ist auch nochmal eine Sache, ne? Also es ist auch nicht so leicht.
Oder Vitamin B, ne? Den Hassan einfach anschreiben, sag, kann ich nämlich mal mit zum neuen Casting?
Ja, also habe ich es nicht gedacht. Das ist auch, ob man vorsprechen darf, aber das würde ich auch gerne mal erleben, dass da jemand zu einem Casting geht, der gar nicht eingeladen ist und sagt, mich interessiert hier nicht.
Ich bin eine Million eingeladen. Follower.
Ich habe den Text gesehen, ich habe den Text gelernt, ich will jetzt hier vorsprechen. Mhm. Also das wäre auch mal geil, glaube ich, sowas zu erleben. Ich will hier niemanden motivieren, irgendwie radikaler Castinggänger zu werden, ja.
Ja, hört Hassan gut zu. Ja.
Und dann gibt es natürlich auch in diesem Schauspielstudium Theorie, also Theorie, Sprechen, Gesang, Bewegung und Schauspielunterricht an sich, Szenenunterricht, und dann kommen da immer noch andere Sachen dazu. Es kommt auch wirklich auf die Hochschule drauf an. Wenn du jetzt in Wien studierst, gibt es einfach, es ist einfach ein Studium. Da gibt es halt eine Hochschule und da gibt es halt verschiedenste Sachen, die du Kurse, die du belegen kannst. Ja. An der Falkenberg ist das anders. Da gibt es diese 4, 5 grundlegenden Basisdinger und Dinger, und dann gibt es immer wieder Workshops für jede Klasse, die dann individuell sozusagen eingeplant werden können in den Lehrplan oder so. Ja, da ist einfach so, da hast du jeden Tag um 9 Bewegung, dann hast du danach Sprechen, dann hast du danach irgendwie Szene, dann hast du danach Capoeira oder Fechten oder so, weißt du, noch andere Bewegungsworkshops. Ja, es ist an jeder Schule anders, aber diese Sachen sind es halt. Sprechen, Gesang, Bewegung, Szene, Theorie, diese 5 Sachen.
Ich finde, du hast auch eine krasse Stimme. Also ich finde auch.
Findest du?
Ich finde
gar nicht.
Ich finde die echt cool. Also
Vielen Dank.
Die fand ich auch schon. Also Entschuldigung, dass ich immer vor Blogs referiere. Oder das ist halt, da war deine Stimme irgendwie so rausgestochen. Also finde ich halt einfach.
Ja,
das ist auch eine sehr, sehr klare Aussprache.
Ach, vielleicht deswegen, ja. Ich bin der Einzige, der das studiert hat.
Ah. Nee, aber wie ist es? Wie alt warst du denn, als du mit dem Studium fertig warst?
Ich habe sehr spät angefangen, mit 22, 23, und dann war ich aber auch frühzeitig fertig, weil ich ein Engagement hatte bei den Münchner Kammerspielen, also ich war 26,
ja.
27 so.
Und dann, wie war dann der Schritt nachher vom Theater vor die Kamera?
Es war ja bei mir eher andersrum, ich war zuerst vor der Kamera oder
mit Neukölln.
Ich habe mehr Fernsehen gemacht als Theater. Ab dem Moment, wo ich Schauspiel gemacht habe, weil ich habe ja dann direkt hier irgendwelche Serien mitgespielt. Natürlich habe ich auch Verrücktes Blut, wie schon gesagt, im Ballhaus Naunenstraße in diesem Theaterstück mitgespielt, aber sonst gar kein anderes Theaterstück. Okay. Nur Verrücktes Blut und ansonsten viele Serien, viele Tatorte. Ich habe in meinem ersten Jahr als Student habe ich 4 Tatorte gedreht und habe mich dadurch auch so ein bisschen finanziert. Waren immer so kleine Rollen, kriminelle Rollen und so, aber hey, so weißt du, Mittel zum Zweck und auch Erfahrung, und ich meine, diese Rollen müssen auch gespielt werden, und lieber spiele ich sie mit dem Input, was ich mitbringe, als jemand, der gar keinen Input mitbringt.
Und eine Handtasche muss ja auch vernünftig leer gemacht werden, das kann ja nicht von irgendeinem gemacht werden, das muss ja auch gut gemacht werden.
Meinst du, das ist nämlich die Sache, das ist interessant, dass du sowas sagst, weil die Leute haben sich nicht darüber gewundert, dass ich bei 4 Blogs den Drogendealer so authentisch gespielt habe. Obwohl, ne, ich habe nichts damit zu tun gehabt in meiner Jugend. Ich war Tänzer. Ich war ein arabischstämmiger Junge, der getanzt hat, sein Leben lang.
Aber wir sind doch hier unter uns, du kannst ruhig zugeben, dass du hier
zweite Standbein hattest. Morgen ein Extra. Hassan Akkush, der Taschendieb von Neukölln.
So. Nee, so, jetzt haben wir es doch. Bist du zurechtgeschnitten werden.
Ja, genau. Ja. Wie bei verschiedenen Mobilfunkanbietern, wenn du sagst, ich möchte keinen Vertrag, aber ja, sie können mir gerne ein Angebot zuschicken, dann heißt das, ja, ich möchte einen Vertrag und kein Angebot mehr. Weißt du, ich meine? Da haben sich die Leute nicht darüber gewundert, obwohl, weil sie, das ist halt dieses Denken, dieses Image, weißt du, wenn du aus Neukölln kommst, dann bist du dann jemand, natürlich habe ich eine gewisse Aussprache gehabt, bedeutet aber nicht, dass ich hier täglich Leute abgezogen habe oder so. Ja, wie gesagt, Tanz war meine Welt und ich hatte mit Kriminalität, natürlich habe ich sie mitbekommen und erfahren auch natürlich, aber ich aktiv hatte ich nicht so sehr damit zu tun. Jeder hat schon mal geklaut oder so. Mhm. Jeder hat schon mal Scheiße gebaut oder und ist dann abgehauen. Ja, also ich meine, die schlimmsten Sachen, die ich gemacht habe, waren wahrscheinlich wirklich so, ich bin so oft mit meinen Kumpels, wenn wir noch jung waren, ins Blub eingebrochen. Ja, wenn während das geöffnet hatte. Das Blub war so ein Luxus-Wellness Schwimmbad, wo es halt für uns einfach undenkbar war, da mal eine Eintrittskarte zu kaufen, weil es einfach so teuer war für unsere Eltern. Wir haben da immer Löcher gegraben und sind dann unten durch den Zaun so durch und sind schwimmen gegangen und raus mitten im Winter. Und mal, wir wurden auch schon erwischt und so. Da war ich so 9 oder 10.
Ja.
Ja, sowas habe ich mal gemacht. Aber ansonsten, weil du sagst so, man muss das lernen, wie räumt man so eine Tasche gründlich leer oder so ein Haus oder so, wie macht man Einbruch und so. Mhm. Aber das ist auch eine Welt, in die ich mich hineinversetzen musste.
Ja.
Natürlich kannte ich Geschichten, aber ich habe das ja persönlich ja nie aktiv gemacht.
Mhm.
Ja, wie geht man mit Drogen um? Wie verpackt man? Wie macht man das Koks klein? Wie viel kostet überhaupt ein Gramm? Wie viel ist überhaupt ein Gramm Koks wirklich? Ne? Mhm. Reden wir über 0,5? Reden wir über 0,8, 0,9? Wie viel kostet das? Wie ist es als Drogenkurier zu arbeiten? Wo muss man aufpassen? Wo muss man sich... Also das sind so viele Fragen, die für jemanden, der in dieser Branche tätig ist, sozusagen, wenn man das Branche nennen kann, ja. In diesem Milieu tätig ist, sozusagen, die kein Problem sind, die er immer mitdenkt. Aber ich kannte diese ganzen Umstände gar nicht und die musste ich für die Rolle ja auch lernen.
Ja, kann man das einfach googeln, oder?
Nee, das kann man natürlich nicht googeln, sondern da gibt es Dokumentation. Das ist sozusagen die erste Quelle, die ich oft anzapfe oder so. Es gibt Leute, die ich kenne, auch, die früher in diesem Bereich tätig waren, die man fragen kann. Da muss man gucken, Podcasts, Radio und so, da gibt es viele, viele, viele Quellen, die man so anzapfen kann.
Mhm.
Und das ist dann, meine Frage war auch immer, dieser Maruf, ja, dieser kleine junge Typ, der so ein bisschen dieser Prinz in dieser Familie ist, ja, wem ähnelt der am meisten?
Mhm.
Also was für ein Typ ist der? Ja. Und ich glaube, dass Maruf sozusagen der nächste Tony sein könnte, wenn man das so nennen möchte. Ja, ich will jetzt nicht sagen, Maruf ist Tony, ne, oder der ist, ich will mich jetzt meine Rolle nicht größer machen, als sie ist. Aber von der Veranlagung, Tony, wenn der jetzt kein Drogendealer oder so geworden wäre, der wäre Pianist geworden vielleicht oder hätte Gitarre gespielt oder so, ja, hätte sich für Musik interessiert irgendwie. Toni ist auch so ein kleiner Künstler, aber das wurde ihm alles genommen aufgrund der politischen Situation, aufgrund der Tatsache, dass er nicht arbeiten darf und so, wurde seine Kreativität, seine Fantasie und so die Welt, in der er sich wurde immer weiter beschnitten. Und bei Maruf, den sehe ich so als der, wenn wir uns jetzt der Pate anschauen, dann ist es die Figur von Al Pacino. Al Pacino ist der Einzige, der in der Familie bei der Pate studiert hat. Kommt vom Militär, ein gemachter Mann, ein ganz normaler Bürger, der heiraten möchte und nicht mit der Familie, mit diesem Familienbusiness zu tun haben möchte und durch Umstände, durch die Krankheit seines Vaters, durch die lausige Arbeit seines Bruders und so weiter, wird der nächste Pate, übernimmt er den Thron, den Schuh. Das ist bei Maruf genauso. Der wollte immer was anderes machen, der wird gezwungen zu heiraten, dann verliebt er sich wieder in dieses Mädchen und dann muss er Sachen machen, die er nicht möchte, wird nicht respektiert, wird nicht ordentlich vergütet, seine Arbeit wird nicht ordentlich vergütet und so, verdient kein Geld und wird immer klein gemacht und er wird dazu gebracht, zu beweisen, dass er sozusagen ein Mann ist und dass ein Mann in dieser Community nur respektiert wird, wenn er richtig Geld verdient, wenn er nicht irgendwie auf Hipster-Partys rumhängt, sondern wenn er Handarbeit, so ein bisschen mehr oder weniger, also so Arbeit mit den Händen leistet. Nicht nur mit dem Kopf. Und das ist so der Moment für mich, warum Maruf sich auf den Stuhl setzt. Er ist ein Typ, der jetzt in diese Situation gebracht wurde, am Ende von Jamila, von seinem Onkel, von also alles, was passiert ist, ne, dass er auch gezwungen wird, auf Seki zu schießen, ist auch eine Sache, wo er eine Hemmschwelle übertritt. Und wenn er diese Hemmschwelle übertritt, Maruf, dann gibt es kein Zurück mehr. der hat das erste Mal auf einen Menschen geschossen, gewollt oder nicht gewollt. Hm. Und er hat danach etwas in seinem Körper gespürt, das hat etwas mit ihm gemacht. Hm. Ja, der hat sich auch übergeben, aber andererseits war es auch geil. So, jetzt habe ich diesen kleinen so und so, habe ich jetzt eine eins reingewirkt, der hat uns verraten, der hat das und das gemacht. Ich habe Macht, so. Hm. Und ich glaube, der hat sich danach dafür entschieden, alles klar, alle sind im Knast oder tot, ich bin der Nächste hier und ich baue mein Business ganz neu auf und ich mache es richtig, wenn, dann richtig hardcore. Und ich glaube, Maruf wäre einer der skrupellosesten Typen, der würde Kinder für sich dealen lassen. Mhm. So ein Typ wäre das, weil der wurde dauernd irgendwie klein gemacht, als Kind verkauft und irgendwie irgendwie musste immer so komische Drecksarbeit machen und der lässt jetzt alle anderen spüren, wer er ist.
Und wann kommt die vierte Staffel raus?
Leider nie.
Ist es so?
Ja, also wie Marvin
Krenn auch Erik gesagt, hat Geld, der kann Produktionsmittel zur Verfügung stellen.
Sehr gut, wir können ja mal darüber sprechen, wenn wir mal die Mikros ausmachen. Also Marvin Krenn, einer der Entwickler und auch der erste Regisseur von vier Blocks oder Four Blocks, hat gesagt, Four Blocks ist wie ein Gemälde. Und das ist jetzt einfach mal zu Ende gemalt und das hängt jetzt an der Wand. Du kommst da nicht, Picasso kommt ja auch nicht und macht jetzt übertrieben mir, aber nochmal irgendwie, oder die Mona Lisa wird jetzt auch nicht mehr umgemalt, weil es jetzt so, weil man denkt, da kann man noch eins draufsetzen.
Aber hast du gerade angefangen, die unten die Ecke, die noch ein bisschen weiß war, weiter auszumalen.
Meinst du? Ja. Das ist aber nicht mehr viel, was so erzählt werden kann. Es wiederholt sich alles, weiß auf weiß auf weiß auf weiß.
Aber war das eine Rolle für dich? Also war das sozusagen dein, also dadurch bist du richtig bekannt geworden durch die Rolle?
Ja, das ist eine der Rollen, die am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat, natürlich. Auch im Schauspielbereich an sich. Ich habe ja, also die Rolle war, die war schon gut, okay, aber die war für mich zu wenig. Die hatte nicht so viel Substanz. Ja. Und ich habe sie dann nochmal anders angelegt, diese ganzen viele Dialoge oder viele Sachen, die ich gesagt habe, sind ja auch improvisiert von mir. Die sind nicht geschrieben. Ja, ob jetzt mit dem arabischen Kuchen und den Cocktailfrüchten, wo es dann darum geht, in der zweiten Staffel zu heiraten und den Kuchen auszusuchen. Mhm. Ob es jetzt, also wo wir auch über Bienenstich und so sprechen plötzlich, aber auch viele, viele andere Sachen. Auch der Monolog in der dritten Staffel, wo ich zu Jamila sage, mit dem willst du leben? Dieser Corbinian, das ist dein Typ, so. Du denkst, ich bin ein Kind, so, ne? Du denkst, ich kann für dich nicht sorgen und so. Mhm. Das ist auch improvisiert, komplett. Also, die ganze Szene da. Also, es ist klar war, sie ist da auf der Terrasse telefoniert. Ich gehe raus. In dem
Hipsterbüro, ne?
Ja, in dem Hipsterbüro, da ist ein Startup-Unternehmen. Mhm. Und ich gehe zu ihr raus und dann möchte ich sie überzeugen, mit mir zusammen zu sein. Ich möchte jetzt klar Schiff machen, so ein bisschen. Und dann finde ich heraus, dass sie weg will und so. Und das ist alles, die ganzen Wörter, die ihr da gehört habt, die ganzen Sätze und das Ganze ist improvisiert. Und das haben wir ein paar Mal gemacht, verschiedene Einstellungen. Und dann war das Ding so mehr oder weniger im Kasten. Das war schon ein bisschen anstrengend, weil ich habe das einmal gemacht. Und dann hat es dem Regisseur Özgül darum gefallen. Der hat mir noch zwei, drei Sachen dazu gesagt, worauf ich achten soll. Und dann musste ich das reproduzieren. Und dann reproduziere das mal. Ne? Und dann ist es aber so organisch entstanden, dass dieses Reproduzieren für dich so gestellt wirkt.
Ja,
ne? Und dann aber musst du das auch loslassen, diesen Gedanken, dass ich immer wieder in diesem Moment fallen lassen. Ja? Genau, aber was ich noch sagen wollte vorhin zu dem Thema Tasche ausräumen und so, ne? Ich habe jetzt diesen Drogendealer gespielt und ich habe den so authentisch gespielt, dass das auch mit all den Akzenten und auch mit der Sprache und so, wie man merkt, ich bin ja nicht jemand, der jetzt hier so sitzt und ich schwör auf meine Mutter, weißt du, damals früher habe ich das, so spreche ich ja nicht. Aber ich musste mir das so ein bisschen aneignen. So ein bisschen wollte ich das mit drin haben, wollte aber auch nicht aus Maruf so einen ekligen Straßenjungen machen. Ich wollte, dass er einer wird. Ich wollte, dass da jemand ist mit Potenzial, der sozusagen, der verhunzt wird, wenn man das so sagen möchte. Aber ich glaube, viele haben gedacht, ich bin so. Viele haben gedacht so, ach, Das ist ja etwas, was nahe liegt. Du bist ja eh, ne, arabische Familie. Du bist ja Neukölln. Du bist ja eh, ne. Ich dachte, ja, ich bin arabische Familie und Tanzen und Folklore.
Ja.
Weißt du, ich meine, und Breakdance. Ja. Weißt du, und was soll das bedeuten? In meiner Familie sind Doktoren, Physiker, Pharmazeuten, Anwälte. Was heißt das jetzt? Was wollt ihr mir jetzt damit sagen? Ja, du weißt doch, was ich meine. Nein, ich weiß es nicht.
Ja.
Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst. Du bist doch Neukölln. Mhm. So, ja. Was heißt das jetzt? In Neukölln gibt es keine Menschen, die Abitur machen mit Migrationshintergrund oder so. Und das, diese Rolle so zu spielen, das muss die, muss auch die Filmbranche, muss jeder akzeptieren. Das ist Arbeit gewesen. Das ist nicht hier, ich bin nicht der Experte des Alltags und die haben mich nicht aus dem Knast rausgecastet oder auf der Straße bei McDonald's oder so oder City Chicken oder RZA oder Fairuz angesprochen und gesagt, hey, dein Gesicht gefällt uns. Nein. Jungs, Leute, das ist Arbeit.
Mhm.
So, und herauszufinden, wie man etwas macht als ein Mensch, der sich in diesem Milieu sozusagen herumtreibt, das ist auch Arbeit gewesen.
Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich, also nennen es einfach mal eine Zahl, 75% der Leute, die das geschaut haben, denken, das ist Berlin und das ist diese Szene, wie sie ist und so ist es. Würdest du da, hast du da Einblicke? Ist es
also
ähnlich?
Ja, naja, ich würde mal sagen, vier Blocks ist ein sehr schönes fiktionales Porträt. Es gibt das, was es gibt, aber auch was wir da sehen, ist oft überspitzt. Ja, also am hellsten Tag läuft jemand auf der Straße vor einem Café und kriegt einen Kopfschuss und der Typ geht und da passiert nichts. Das glaube ich nicht. Also ja, natürlich, es gab schon Morde auch am hellsten Tag, aber nicht so aus nächster Nähe oder was auch immer. Also da gibt es ja berühmte Fälle auch in Tempelhof und so, die vor ein paar Jahren stattgefunden haben. Aber das ist jetzt kein Alltag und so. Das passiert nicht jeden Tag. Also wenn etwas passiert, passiert es meistens in der Nacht. Und Neukölln ist nicht gefährlich. Solange du dich auch nicht mit den falschen Leuten einlässt. Und ich glaube, das gilt aber auch für jeden Bezirk überall.
Klar.
Ne? Ja. Politik ist auch nicht gefährlich, solange du nicht die, die schlechten Deals machst.
Ich habe mich letztes Mal mit einem Kumpel unterhalten, der ist Polizist und es war im Sommer und es war, im Biergarten Friedrichshain und dann haben wir uns über Friedrichshain unterhalten und ich meinte, ich bin, lebe seit 12 Jahren hier und lauf besoffen durch die Straßen, ne, nachts und ohne mir eine Raste zu machen, ob mir was passieren könnte. Ich habe mich immer sicher gefühlt und er meinte, Friedrichshain ist einer der gefährlichsten Stadtteile in Berlin wohl. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber was da wohl auch vor allem RAW-Gelände, was da an jeden Abend an Leuten noch angestochen wird und was da ab ist.
Ja, aber es geht ja immer darum, mit wem man sich sozusagen auf wen man sich einlässt. Wenn ich in Neukölln Drogen suche, dann begebe ich mich aktiv in ein bestimmtes Milieu. Und wenn ich in Neukölln in dem Bereich arbeiten will, wird es gefährlicher. Und wenn ich in Neukölln jemanden in diesem Bereich irgendwie Konkurrenz machen möchte, dann wird es schon ganz krass. Ne? Also oder in Berlin allgemein. Also es ist aber immer so. Ich glaube, wenn du in Neukölln einfach essen gehen willst und sonst würden da nicht so viele Menschen einfach hinziehen mit Familien und so mittlerweile, dann kannst du da super leben, glaube ich. Also das ist schon das. Es ist sehr dreckig, muss man sagen. Ne? Also da könnte man wirklich, da müsste man noch ein bisschen mehr Geld investieren, um und die Leute sensibilisieren und irgendwie soziale Verantwortung dem nochmal beibringen, was bedeutet irgendwie in einem Stadtteil zu leben, den man sein Zuhause nennt. Ja. Aber sonst, ich glaube, dass sich das mit der Zeit jetzt macht und es gibt einen großen Wandel auf verschiedenen Ebenen, was Diversität, was Inklusion, also nicht nur Integration, sondern auch Inklusion angeht. Und wir sind auf einem guten Weg, aber wir müssen alle unseren Beitrag dazu leisten. Und Diversität, Vielfalt beinhaltet auch, weil immer aus einer migrantischen Perspektive darüber gesprochen wird, Diversität und irgendwie ein buntes Leben oder wie man das dann auch nennen möchte, beinhaltet auch die Farbe, wenn man das so nennen möchte, Weiß. Ja, Weiß ist auch ein Teil dieser, also jeder muss sich hier angesprochen fühlen, etwas für die Gesellschaft beizutragen. Jeder muss sich integrieren. Jeder muss, muss sozusagen, ja, muss seinen Beitrag leisten einfach. Und für Diversität, für BIPOC, für ja, Gleichberechtigung. Und da bei Black Lives Matter, da liefen ja nicht nur Schwarze, ne?
Ja.
Ja, und für den Klimawandel gehen ja auch nicht nur irgendwie komische, sag ich mal, Ökos oder so auf die Straße oder Leute, die Grünen wählen. Ja, da gehen auch Leute in Bayern auf die Straße.
Hm. Ja. Aber ich meine, du bist ja auch, also was heißt, das wird wahrscheinlich auch verallgemeinert, wenn man bekannter ist, dann wird dann vielleicht auch ein bisschen mehr so die Bürde auferlegt, hey, nun mach dich doch mal stark dafür, weil du erreichst ja Leute. Hast du das Gefühl, dass das bei dir der Fall ist?
Ja, also ich finde auch, dass Social Media und diese Reichweite und dieses ganze Zeug, das ist ja auch ein Instrument, was man auf jeden Fall, ich habe nichts dagegen, wenn Leute damit Geld machen. Also das ist ganz klar, ist mittlerweile ein Beruf, den man akzeptieren muss, ja, Influencer oder was auch immer. Aber ich finde auch, dass man eine soziale Verantwortung und politische Verantwortung übernehmen sollte und dieses Werkzeug oder diese Möglichkeit sozusagen so gut wie möglich ausschöpfen sollte. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, vor der Sendung, glaube ich. Es gibt so Leute wie Cancel Cancer. Das ist eine Organisation, die Spenden vor allem auch, glaube ich, sammelt für Kinder, die von Krebs betroffen sind. Und das haben die letztens mich angeschrieben, ob ich nicht da einen Beitrag machen würde. Und so habe ich das gemacht. Und dann gibt es Share, auch Share the Meal. Share the Meal ist von der UNO, glaube ich. Und Share ist auch so ein, ich sage, das ist jetzt keine Non-Profit-Organisation, aber da geht es um Konsumsharing. Die unterstütze ich auch. Da kaufst du eine Flasche Wasser und spendest einen Tag Wasser für einen Menschen in Not in verschiedenen Kontinenten, nicht nur Afrika. Und ja, die haben auch Schokoriegel, die haben auch mittlerweile haben die Brillen, also du kaufst eine Brille bei denen und du spendest eine Brille für jemanden, der eine Brille braucht. Es gibt aber auch Blöcke, Stifte und so wird die Schulbildung gefördert. Es gibt aber auch Vision for Children. Das ist eine Organisation, die sich größtenteils mit Frauen oder Menschen auch Menschen in Afghanistan beschäftigt. Auch super. Schöne Grüße gehen raus an Hilal und Wana Limar. Auch ganz bekannte Frau, die sehr viel in diese Richtung macht. Beziehungsweise zwei Schwestern auch, die da viel machen. Und ich glaube, das ist einfach, da kommen viele Leute auf mich zu und ich finde, wenn ich wenn ich das nachvollziehen kann, wenn ich sehe, dass das eine seriöse Organisation ist und dass sie wirklich etwas leistet, womit ich mich identifizieren kann, dann mache ich das auch. Das ist gar kein Problem. Schickt mir alle eure Anfragen. Ich mache das. Ja. So, das ist auch gut. Ich glaube, das ist das Mindeste, was ich zurückgeben kann. Minimum. Also, wie gesagt, ich habe auch eine Organisation selber gegründet, einen Verein Street Dance Connection. Damit haben wir uns schon beschäftigt. Da waren wir vorhin an dem Punkt, Battles in der Rüttli-Schule zu organisieren oder auch in anderen Bezirken von Berlin. Deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften mittlerweile. Ich bin da auch raus aus dem Verein. Der ist ein Selbstläufer geworden. Die machen immer noch deutsch-französische Austauschprogramme. Ich habe in verschiedenen Jugendclubs gearbeitet, ob es Manege in der Rüttli-Straße war, ob es in der am Richerplatz war, in der Feuerwache in Britz oder in der Feuerwache in Kreuzberg. So, dieses Soziale, dieses Ehrenamtliche oder so, das war schon immer in mir drin. Das habe ich schon immer gemacht. Natürlich habe ich dann ab und zu auch mal so einen Stundenlohn bekommen, aber das ist dann für die Arbeit, die man macht, eigentlich wirklich sowas wie das ist wirklich eine ehrenamtliche Arbeit. Ich konnte davon jetzt nicht leben.
Was?
Und das geht immer so weiter und mein Traum wäre es irgendwann, dass ich mich auch dazu bereit fühle, ein Casting zu machen, Leute auszuwählen, zwei Jungs, zwei Mädchen oder so, die dann mit denen ich gerne eine Rolle erarbeiten würde. Einen Einblick zu haben in eine kreative Arbeit, aber vor allem geht es auch darum, die große Frage ist immer, wie schaffen wir es, dass wir die jungen Generationen in sozialen Brennpunkten oder so dazu bringen, mehr zu lesen? Wie kriegen wir diese Menschen auch ins Theater? Wie können wir sie mit dieser Kultur, die es hier in Berlin oder in Deutschland gibt, irgendwie in Verbindung bringen? Und ich glaube, das wäre vielleicht ein gar nicht mal so schlechter Ansatz, wenn man sagt, da ist jemand, der kommt aus diesem Bezirk oder so, oder da ist ein Vorbild. Ja, man sollte halt mehr Vorbilder schaffen auch. Das ist ein Vorbild, der hat eine akademische Laufbahn oder was auch immer gehabt. Ja, ist über diesen Bildungsweg gegangen. dann auch am Ende einen Dealer authentisch zu spielen, auch einen Polizisten oder so. Aber der kann jetzt in unserem Jugendclub kostenlos einen Schauspielworkshop anbieten, der ein halbes Jahr geht oder 3 Monate. Und du kannst dich da bewerben, egal wer du bist, egal wo du herkommst, egal mit was für Sachen du zu kämpfen hast, ob du, wenn es denn barrierefrei ist, ob du dann eine körperliche Behinderung hast oder nicht, oder auch wenn du mit stotterst oder was auch immer du für Einschränkungen, vermeintliche Einschränkungen du in deinem Leben hast, ne, soziale und politische. Ich glaube, das wäre so der nächste Schritt, den ich gerne machen würde. Auch sehr interessant. Vielleicht sollte man das dann auch als Doku begleiten. Jetzt nicht, um damit Geld zu machen oder so, sondern um das einfach für immer für sich zu haben. Auch die Kids.
Hättest du da irgendwelche, keine Ahnung, Partner vor Augen, also die dich unterstützen könnten, dass irgendwie großes Team, was für Leute bräuchte man da? Einfach, sind das klassisch Geldgeber, um sowas zu realisieren, oder wer könnte dir da unter die Arme greifen?
Also ich glaube, da vor allem das Bezirksamt oder auch sag ich mal Jugendleiter, also so Leiter von Jugendzentren oder so, Pädagogen, studierte Erzieher, da kann man einfach, auch wenn man selber etwas machen möchte, nicht nur ich, da kann man einfach hingehen in so Jugendzentren und dann sagen, ey, ich spiele Klavier, ich möchte das anbieten hier, gerne einmal die Woche mit jemandem hier, würde ich mir gerne 2 Leute raussuchen, das kann man auch machen, da kann man einfach hingehen. Ich habe auch schon mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen, wie zum Beispiel im Jugendclub Feuerwache in Britz. Schöne Grüße gehen raus an Annette. Annette ist die Leiterin des Jugendclubs. Die war auch schon Leiterin, als ich da noch 12 war und angefangen habe, dort zu Breakdancen. Oder auch zum Beispiel die Kreuzberger Jugend- und Kinder- und Jugendstiftung. Genau, die, da haben wir auch letztes Mal ein Gespräch gehabt, das wäre auch gar nicht so unspannend, sowas zu machen, natürlich. Das ist immer die Frage halt, wie kann man Kinder und Jugendliche dazu bringen, auch in diese Einrichtung zu kommen und ihnen sozusagen eine Perspektive zu geben oder ihnen zu erklären oder die Erfahrung machen zu lassen, dass da ein großer Mehrwert drin ist. Da sind Leute, die möchten mit dir sprechen, die möchten auch sich mit dir beschäftigen, da gibt es Angebote, wenn du etwas machen möchtest in deinem Leben und du weißt nicht, wie du das erreichen kannst, da gibt es Menschen, die da auf diesem Weg dich begleiten können.
Und dir Alternativen zeigen.
Ja, es gibt aber auch Fördergelder dafür. Du kannst als Jugendlicher mittlerweile auch in Jugendclubs Anträge stellen oder mit diesen Erziehern oder so. Ja, oder Projekte ermöglichen irgendwie. Ja.
Was meinst du? Also ich, wenn ich jetzt Erik und mich anschaue, ja, wo wir herkommen, wir kommen aus MacPom, wir sind irgendwie, ja, Eltern Deutsche, wir sind hergekommen und ich bin im Osten geblieben, in Weißensee habe ich 7 Jahre gewohnt und ich bin so überhaupt so null irgendwie mit Multikulti und so richtig in Berührung gekommen, ne? Was würdest du so einem wie mir vielleicht, hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber so, keine Ahnung, in die Hand geben, wenn ich da mich also für das Thema, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, sensibilisieren, was kann ich machen?
Welches Thema genau?
Also Integration einfach, wenn man sagt, dann sind die Jugendlichen zu unterstützen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben,
Die Jugendlichen, guck mal, ihr macht zum Beispiel einen Podcast, ne? Was ihr zum Beispiel anbieten könnt, ist doch, wenn ihr sagt, ey, bei uns in der Nähe, gar nicht so weit von uns, ist ein Jugendclub und wir würden gerne mal einmal die Woche dort was machen, dann bringt ihr Equipment mit, was ihr nicht mehr braucht, geht dahin und sagt, ey Leute, wir würden, wenn ihr jetzt keinen durchgehenden Kurs anbieten wollt, wir würden gern euch Equipment zur Verfügung stellen oder so und wir würden euch gerne beibringen, wie nimmt man auf und wie mischt man ab und worauf achtet man und so und was ist mit diesen kleinen Fähigkeiten, was ist da überhaupt möglich? Also man kann plötzlich bei Spotify seinen Podcast hochladen, wenn man sich richtig anmeldet und richtig liest und sich damit auseinandersetzt. Und man kann vielleicht, wenn man dann erfolgreich wird, auch Geld damit verdienen.
Ja, guter Punkt. So leicht ist es manchmal.
So was,
man denkt einfach
nicht
drüber nach.
Ja, wenn jemand von euch Klavier spielt oder was auch immer und sagt, ey, ich bringe Keyboard mit und falls ein Jugendlicher Interesse hat, kann ich da dem das beibringen. Ja. Also es gibt, man kann alles. Und oder auch wenn jemand Fußball spielt, sagt, ey, ich habe Bock, eine Fußballgruppe. Ich selber zocke auch gerne. Gibt's bei euch die Möglichkeit, dass ich hier einen Kurs anbiete, ehrenamtlich, könnt ihr einen Platz zur Verfügung stellen? Können wir mit einer Grundschule oder Oberschule kooperieren, dass wir da in die Halle können mit den Jugendlichen und so, dass ich da mit denen ein bisschen aktiv bin? Geht alles.
Also, Basketball wäre eine gute
Basketball geht alles. Ja.
Also richtig geil für die ganzen tiefen Einblicke. Aber was steht bei dir jetzt noch so in nächster Zeit an? So große Projekte, Filme jetzt gerade am Start?
Also es gibt momentan einen Film, der heißt Contra. Der läuft auch noch, glaube ich, in den Kinos. Ja. Mit Christoph Maria Herbst, Nilam Farouk. Das ist der Film von Sönke Wortmann. Wer Sönke Wortmann nicht kennt, der hat auch Das Wunder von Bern gemacht. Aber auch Der Vorname, Der Nachname und verschiedene andere Filme. Auch Das Sommermärchen hat er auch gemacht zum Beispiel. Da war er in der Kabine mit den Jungs und hat die gefilmt. Oder Ein Sommermärchen hieß das, glaube ich.
Mit der Nationalmannschaft
genau. Oder was. Ansonsten, das läuft gerade im Kino. Man kann bei Join, kann man auch Blackout gucken, relativ neu mit Moritz Bleibtreu und hier verschiedenen tollen Kollegen. Da spiele ich auch mit, da spiele ich so einen kleinen Hacker fürs BKA, glaube ich, oder LKA.
Macht man halt so, ne?
Ja, auch mal eine andere Rolle. Ansonsten kommt im März JGA raus, der nächste Film von Alireza Gulafschan, der Autor und Regisseur von Die Goldfische. Und falls jemand irgendwas von mir sehen möchte, ich freue mich, googelt das einfach. Ihr findet alle Filme, die es irgendwie online gibt. Und ja, und ansonsten schreibe ich gerade meine eigenen Projekte, weil ich glaube, dass ich auch für meine Karriere selber Verantwortung übernehmen muss. Und Rollen, die ich spielen möchte oder Geschichten, die ich erzählen möchte, auch aufschreiben muss und irgendwie dann auch diese bürokratische Arbeit dann später mit Förderung und so, irgendwann muss ich mich damit auseinandersetzen. Ich glaube, das ist so der nächste Schritt, dass du, wenn du sozusagen Brötchen verkaufst, dass du nicht nur Brötchen von Rewe, die gestern übrig geblieben sind, ja. verkaufst oder so, sondern dass du auch selber Bäcker bist und diese Ausbildung da einmal mitmachst und durchmachst. Oder so. Nicht nur so eine Dienstleistung, sondern auch so ein richtiges Handwerk.
Irgendwie. Das würde bedeuten, Regie quasi, aber auch richtig alles zu schreiben, alles zu organisieren, den ganzen Prozess mal durchzumachen.
Produzieren. Also es geht vor allem darum, Geschichten aufschreiben und sie einfach zu realisieren. Egal, ob ich da mitspiele oder nicht mitspiele, ob ich Regie führe mit jemandem zusammen oder ob ich das nur produziere. Es geht darum, dass man den Blick, also einen neuen Blick für die deutsche Medienlandschaft mitprägt. Weil dieser Wandel gibt, den Wandel gibt es ja nicht nur seit 4blocks, aber 4blocks ist vor allem so ein großer Einschlag gewesen in dieser Medienbranche. Aber auch so Sachen wie Black Lives Matter oder Fridays for Future und so, diese ganzen Bewegungen weltweit, die auch die Diversität fördern. Und BIPOC und diesen ganz prägend gewesen, auch für die Medienlandschaft, auch in Amerika gibt es ja jetzt Kriterien bei den Oscars und so, wer kann überhaupt hier besser Film, den Oscar für den besten Film bekommen, da gibt es jetzt auch Kriterien, der Film muss umweltbewusst irgendwie so produziert worden sein, der Cast muss so und so viel BIPOC-Anteil haben, ja, also Black Indigenous People of Color, and People of Color, also so divers besetzt muss der sein und nicht nur weiß. Und dann hast du so den dicken besten Freund, der ist dann schwarz oder hat einen Migrationshintergrund, weißt du, und der ist der lustige, der lustige Dicke sozusagen. Das war ja früher eine ganz bekannte Rolle sozusagen im Comedy-Bereich oder so im Serienbereich, was immer besetzt wurde mit jemandem, der Migrationshintergrund hatte. Sondern wir sehen ja jetzt auch, dass Spider-Man schwarz ist. Ne? Also gibt es ja diese Kinderserien, zum Beispiel Zeichentrick, da ist Spider-Man schwarz oder auch ganz viele andere Pixar-Filme, aber auch ganz normale Filme, die jetzt wie zum Beispiel Tenet oder so, die mit Schwarzen besetzt werden und ja. Aber auch Filme wie Aladdin, die jetzt wirklich auch mit arabischstämmigen Menschen besetzt werden und nicht so wie, wer war das damals nochmal? nicht der Scarlett Johansson, die eine Anime-Verfilmung mitspielt und gar keine Japanerin ist und alle sich darüber aufregen, weil man sozusagen diesen Kulturschatz dann plötzlich so raubt.
Ich überlege, es gab ja so die alten DDR-Filme, DDR-Märchenfilme, zum Beispiel Kleine Muck, war auch eigentlich, glaube ich, ein Deutscher, der einfach angemalt wurde, so, ne?
Also Blackfacing, aber es gibt ja auch schon Culture Fishing, so Black, wie zu sagen, Blackfishing, wo Shirin David sich plötzlich ein Afro macht und sich mit Airbrush dunkler färben lässt, um dann so eine Latino Gemeinschaft oder so anzusprechen. Ja, das ist ja, das gibt's ja auch schon. Ja. Kulturraub, sozusagen Instrumentalisierung, Kapitalisierung und so. Das geht dann alles, das ist jetzt nochmal viel weiter. Es geht nicht nur darum, Leute rauszudrängen, sondern sozusagen ihr Kulturgut, was es gibt,
für sich zu nutzen.
Das wäre ja so, als wenn wir die arabischen Menschen abschieben und Rewe verkauft hier Falafel, so, weißt du, was ich meine? Also, so in die Richtung, oder Döner oder sowas.
Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei.
Vielen Dank.
Hassan, was mich auch noch interessieren würde, ist ja kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, du hast schon alle Geschenke vorbei. Du hast du hast ja auch erzählt, du hast ja auch Frau und Kind. Wie wirst du deine Feiertage verbringen? Und da die Folge ja auch nach Weihnachten ausgestrahlt wird, kannst du uns ja schon mal erzählen, was du denen schenkst.
Also die Feiertage verbringe ich immer dann so mit vielen Terminen mit der Familie. Also dann gibt's immer, meine Mutter zum Beispiel hat angefangen irgendwann so einen Adventskranz, oder es gab mal Adventskalender, dann gab's was zum Nikolaus, dann hatte sie Lichterketten oder Adventskranz und so weiter und so fort, sie hat also auch Weihnachtsbaum und dann irgendwann jetzt auch Weihnachtsessen. Und das gibt es dann bei uns zum Weihnachtsessen, wenn man das so nennen möchte. Es geht eigentlich nur darum, die ganzen Leute an einem Feiertag, wo alle frei haben, zusammenzukriegen. Ja. Und zu Hause irgendwie zu verpflichten, gemeinsam zu speisen. Schon Rotkohl und Klöße und irgendwie solche Sachen. Ja. Das essen wir auch sehr, sehr gerne. Also das ist auch etwas, was wir richtig cool finden.
Ist ja auch geil.
Und manchmal, wenn wir Bock darauf haben, machen wir das auch immer, auch nicht zur Weihnachtszeit so. Ja. Und genau, das sind einfach Termine mit der Familie, also ruhige Tage.
Freust du dich auch richtig drauf, so auf die besinnlichen Tage?
Ich freue mich darauf, dass alles entschleunigt wird. Dass man so, ich muss mich auch immer wieder dazu zwingen, also wenn ich nicht irgendwelche Aufträge annehme, mache ich mir gerne immer selber auch ganz schön viel Arbeit. Also ich habe letzt vor kurzem ein Exposé geschrieben oder fast schon Treatment, das ist weiß ich nicht, also kommt drauf an, in welchem Format man das liest oder wie groß die, aber das ist so 30 Seiten lang, um das so für einen Antrag einzureichen, da braucht man dann, muss man das auf 12 Seiten runterstutzen, ja. Wenn es dann Treatment wird, dann geht das noch, so, dann ist das ganz gut, aber da mache ich mir auch viel Arbeit. Wenn ich so eine Idee habe, ich lese einen Taz-Artikel und sehe eine Story und denke so, oh mein Gott, das muss man verfilmen und mit diesem und diesem Zugang, also aus dieser Perspektive und so, dann setze ich mich da auch ran, rufe dann meine Kumpels an oder Leute, wo ich glaube, dass das irgendwie zusammenpasst, und sage, lass uns das entwickeln. Und dann sitze ich da Tag und Nacht und da und schreibe und entwickle und so. Das ist fast so wie so ein Auskotzen. Ja, ich lese diesen Artikel, ich stopfe das alles in mich rein oder diese ganzen Informationen und plötzlich kotze ich da dieses ganze Ding aus und bin dann auch erstmal leer und kaputt und geschafft. Und das passiert mir dann doch schon ziemlich häufig. So in letzter Zeit waren das jetzt irgendwie 3-4 Projekte, die ich jetzt irgendwie so angestupst habe. So, und wo wir jetzt sozusagen auf die richtige Form, die Mappe oder die Fibel schon oder so warten, um das dann in Förderung zu beantragen. Also das ist sozusagen der nächste Schritt und das muss ich jetzt auch wieder mal sein lassen und zu Weihnachten ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener.
Was schenkst du deiner Frau?
Wir schenken uns eigentlich nichts, muss ich ehrlich sagen.
Finde ich gut.
Wir schenken uns nichts, es gibt immer zwischendurch sowieso immer Gelegenheiten, was zu schenken, wenn ich verreist bin und ich denke an meine Familie, dann kaufe ich was oder so, aber so zu Weihnachten, obwohl ich schenke sehr gerne Sachen, aber ich weiß nicht, ich bin nicht so der Typ, der so gerne Sachen geschenkt kriegt. Für alle Leute, die aus meiner Familie, die das hören, die wissen das auch. Ich bin ein einfacher Typ. Meine Schwester hat mir mal aus heiterem Himmel ein Notizbuch mit Leder, wie nennt man das?
Einband,
glaube ich. Einband geschenkt. hatte sie irgendwie gesehen, musste sie an mich denken, hat sie mir gekauft, weil ich ja in meinem Studium auch viel geschrieben habe und so. Ich habe mich so sehr darüber gefreut, dass meine Schwester sich so krass gewundert hat. Hä? Willst du mich verarschen? Das kostet irgendwie 6 Euro oder sowas. Mhm. Ich so, aber darum geht's nicht. So, das ist etwas, was ich wirklich will, ja, was ich wirklich brauche. Nicht ein Parfüm, nicht ein Aftershave, nicht ein Pullover oder irgendwas. Mhm. Meine Mutter will mir immer etwas mitbringen aus dem Libanon. Hört auf damit. So, mach das nicht. Meine Mutter weiß eh schon, wenn sie aus dem Libanon kommt, bringt die mir Brot mit und Oliven oder sowas, weißt du, oder Olivenöl oder Honig von Imkern aus dem Libanon. Das ist einfach etwas, was wir hier nicht haben. Das ist einfach was anderes.
Ist das Brot geil?
Es ist mega. Es ist wirklich, die bringen das am selben Tag, fange ich noch an, das zu essen.
Was ist das für ein Brot?
Das ist arabisches Brot, wie man das vom Shawarma kennt.
Ja.
Also Fladenbrot, aber nicht im türkischen Sinne, sondern eher Pita, also sehr dünn so. Und es ist aber riesig. Also es ist, hier kriegt man nur so eine kleine Version davon. Ja. Es ist so ein mega großes Brot. Und wenn es hier ankommt, meine Mutter braucht ja nicht lange aus dem Libanon, ein paar Stunden, dann ist es manchmal sogar noch ein bisschen warm, weil es ja so im Koffer dann drin lag und so. Es ist einfach mega. Oder auch Baklava aus dem Libanon bringen die dann auch mit und so. Aber auch vor allem diese Sachen wie Honig und Oliven. Also das sind so Sachen, an denen ich mich erfreue. Aber auch so, wenn jemand sagt, hey, ich schenke jetzt Hassan richtig schönen, guten Füller. Ja, wo ich sage, ey, geil, weißt du, kann ich immer gebrauchen, kann ich immer, habe ich immer dabei oder so.
Ein Füller, ja?
Ja, warum nicht? Also, das ist auch etwas anders, was man gar nicht denkt. Mhm. Ja, also nicht so, ja, keine Ahnung, nicht so, ich brauche nichts Großes, ich brauche nichts Tolles. Es muss irgendwie was sein, was mir so im Alltag hilft.
Mhm.
Ja.
Okay, Hassan. Füller, also ne, ganzen eine Palette Füller bitte zu
haben. Sponsoring, Lami, so Jahresration Tinte.
Badewanne voll Tinte.
Genau, eine Badewanne voll.
Also, unsere letzte Frage. Ich weiß gar nicht, mir fällt die gar nicht ein, Erik.
Ich probier's mal.
Okay.
Wen glaubst du, sollten wir auf unserem Hauptstadtthron hier nochmal beherbergen? Wen kannst du dir hier gut vorstellen?
Also, und wenn ihr euch nochmal für den Bereich Film interessiert,
ja,
und wenn ihr da Interesse habt und ihr wollt mal einen Einblick von jemandem haben, der selber seine Sachen schreibt und auch Berliner, also mittlerweile Berliner ist und hier viel zu tun hat und so, würde ich sagen, wer interessant ist, ist Lars Becker. Okay. Lars Becker, Regisseur, macht die Krimi-Reihe, auch Der letzte Bulle hat er gemacht, ja. Und aber auch Nachtschicht mit Armin Rohde. Mhm. Armin Rohde wäre auch jemand, den man wirklich hier geiler einladen Schauspieler, könnte. Ja. Schauspieler. Aber vor allem auch Lars Becker, weil er so ein, ist auch, hat man ein Gespräch mit denen. Also sehr, auch, hat großes, sag ich mal, politisches Interesse. Auch in seinen Filmen. Und ist auch mitverantwortlich, in dem Wandel, den wir jetzt haben, was seine Besetzung angeht.
Und den dürfen wir lieb von dir grüßen.
Sehr gerne.
Okay,
gut. Das machen wir.
Hassan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ist wirklich ein langer Podcast geworden im Vergleich zu unseren anderen Folgen, aber
okay,
ich war einfach zwischenzeitlich, wie du meinst, Therapie so ein bisschen. Ich habe mir die ganze Zeit so, weiß nicht, war echt, hab einfach gerne zugehört.
Ja, es freut mich, ja. Danke.
War nochmal ganz andere Ansichten, also gerade, was man so machen kann mit kleinstem Aufwand eigentlich.
Ja. Das freut mich. Das musste ich auch selber lernen und entdecken. Und ich freue mich, wenn ich dann diese Sachen auch weitergeben kann. Ich meine, es waren auch viele andere Fragen, die ihr mir gestellt habt oder Thematiken, über die ich sonst nicht gesprochen habe. Das freut mich natürlich auch, wenn ich nicht immer nur gefragt werde, wie bist du zurückgekommen aus dem Libanon? So.
Aber es ist ganz bewusst nicht gestellt. Weil ja, wir wollen halt, dass Leute hier über das sprechen, wo sie auf Bock haben. So, ne?
Ja, ist doch cool. So.
Und
vielen Dank für die Einladung.
Also, wenn wir mal was für dich tun können als Hauptstadt-Podcast,
danke.
Lass uns wissen und lass uns in Kontakt bleiben.
Auf jeden Fall. Ja, und perfekt. Euch da draußen. Weihnachten ist ja dann schon vorbei. Ja, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Lasst euch impfen.
Hört auf Hassan. Lasst euch impfen.
Bis dann.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.